12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Es ist kaum zu glauben, aber zum 100. Mal begrüße ich euch hier beim Countdown Podcast. Zum 100. Mal sitzt mir virtuell gegenüber der Frank. Hallo Frank.
Hallo Christopher. Wobei ab und zu haben wir uns ja auch mal echt gegenüber gesessen. Das ist in diesen Tagen alles etwas schwieriger geworden, aber hey.
In unserer langen Geschichte, in unserer 100-jährigen Tradition, nein nicht 100 Jahre, aber 100 folgigen Tradition haben wir schon sehr viele Aufnahmesetups durchspielt. Es ist die 100. Ausgabe des Countdown-Podcasts live aus der Olympiahalle Bochum. Nein, natürlich nicht. Wir machen auch heute eine größtenteils reguläre Sendung, weil wir gedacht haben, wir machen zur 100. Folge das, was wir am besten können, nämlich über Raumfahrt reden. Aber das soll uns natürlich ein bisschen nicht davon abhalten, ein bisschen auch uns um den eigenen Orbit zu drehen, uns um so eine kleine Selbstbetrachtung, eine kleine Rückschau zu machen, Frank. Es ist jetzt wirklich schon, wann war die erste Folge? 2016, im Sommer 2016, kurz vor Pluto, also 16? No Horizon.
Sicher? Ja, sicher, dass das 16 war? War das nicht 15? Ich glaube, dass ich war noch nicht Journalist, oder?
Ja, New Horizon war tatsächlich, du hast recht, 2015 war das sogar schon. Also jetzt, ja, ja. Genau, im 14. Juli war fünfjähriges Jubiläum.
Sind jetzt weiter von dem letzten Space Shuttle Flug weg, als wir damals dran waren. Was? Das war jetzt komisch ausgedrückt. Also die Zeit seit dem Anfang des Podcasts ist auf jeden Fall schon länger, als es damals her war, dass das letzte Space Shuttle geflogen ist.
Und jetzt ist es doppelt so weit weg.
Ja, so fast, ne? Es sind jetzt über 9 Jahre. Ja, damals waren es 4 Jahre. Ja. Es ist
wie die Zeit vergeht. Damals habe ich noch studiert. Tue ich heute nicht mehr, so glücklicherweise. Ja, und wir haben jetzt auch schon einige Sachen gemacht. Ich glaube, unser erster großer Ausflug war ja damals 2017 zum Start von Sentinel 2B nach Darmstadt zum ESOC.
2017, verdammt. Ja,
was stimmt. Was daran verdammt?
Ich hätte schwören können, das war 2018.
Nee, ich hatte es sogar extra nochmal nachgeschaut, weil damals hatte ich ja unser erstes großes Redesign gemacht von unserem Logo. Das habe ich zu dem Ausflug habe ich da genutzt, das vorzustellen, das, was ihr jetzt seit 3 Jahren kennt, die orangene Rakete mit der cyanfarbenen Schrift, ist jetzt auch jetzt schon über 3 Jahre alt, 3,5 Jahre alt. Und da habe ich mir jetzt gedacht, ein weiterer Meilenstein, 100 Folgen Countdown, nutzen wir mal auch so ein bisschen, um uns eine neue Farbe auf den Cover zu knallen, mal so den alten Lack runterkratzen und einen neuen drauf tun, ein bisschen frisches Design machen. Und ja, ich hatte das schon vor ein paar Wochen gemacht, dass ich mich mal so 2-3 Tage hingesetzt habe und was komplett Neues entworfen habe. Und was dabei rausgekommen ist, da solltet ihr jetzt in eurem Podcatcher sehen oder vielleicht schon gesehen haben. Wir haben die Rakete beibehalten, sind aber ein bisschen mehr in den Realismus gekommen. Und was ihr da seht, ist eine Risszeichnung einer Soyuz-Rakete. Und das Gute ist, dieses Element ist komplett Creative Commons, gibt es so frei verwendbar in der Wikipedia und wurde gemacht von Astro Bidoul. Französisch ist nicht meine Stärke, aber Astro Bidoul ist ein Internetnutzer, der das mal komplett selbstständig angefertigt hat. Ich glaube, Bidoul heißt auf Französisch sowas wie Thingy, also so Teilchen oder Gerätschaft, also sein Internetname ist Astro-Gerätschaften oder Astro-Gadgets auf Englisch. Und der hat das gemacht und dann frei auf der Wikipedia zur Verfügung gestellt. Und somit hatte ich da auch keine Bedenken. gedenken, das zu verwenden, weil da, also ich glaube, besser kann man die Rechte bei sowas im Internet aktuell nicht abklären lassen. Er hat sogar einen eigenen Tweet dazu verfasst, dass er das frei zur Verwendung ins Internet stellt. Und ja, ich habe das ein bisschen angepasst, ein bisschen stilisiert und dann über Canva in ein neues Cover gegossen. Und ja, ich hoffe, es gefällt allen.
Sehr schön, ja.
Ja, Frank, du kennst es ja schon ein bisschen länger. Ich hab natürlich mir die Freigabe von dir erteilen lassen, aber du hattest da auch nicht so viel Feedback.
Nein, also hast du ja gut gemacht. Sieht auch gut aus. Was soll man sagen? Ist toll.
Ja, ja. Und das wird jetzt auch erstmal so hoffentlich die nächsten 3 Jahre halten. Ich hoffe, dass wir dann nicht nächstes Jahr schon überdrüssig sind, weil so ein Cover-Redesign, das mache ich jetzt nicht jedes Jahr. Das ist dann doch schon kreativ sehr anstrengend, gerade wenn man das nicht beruflich macht oder sich damit sehr gut auskennt, ist es dann noch mal ein bisschen anstrengender, sich dabei sowas aus den Fingern zu saugen. Aber ich bin sehr zufrieden, wie es jetzt geworden ist. Hat natürlich auch ein paar Iterationen verlaufen. Ich bin auch sehr froh über die neue Farbgebung. Jetzt ein bisschen mehr ins Orange gehen. Da sie haben uns dann noch mal ein bisschen stärker auf das Orange eingestellt und ja, dadurch, dass ich jetzt auch Canva dafür nutze, kann ich das viel besser modifizieren und hoffe, dass ich da in Zukunft auch noch mehr Sachen so für Twitter und vielleicht auch Instagram in Zukunft basteln kann.
So, und ansonsten?
Was war sonst noch?
Was war sonst noch, ne? In 100 Folgen, neue Zivilisationen, neue Welten.
Ja,
so ein bisschen Star Trek-mäßig.
Genau,
ne?
Da hast du schon darüber Gedanken gemacht, welche neuen Welten wir in den letzten 100 Folgen imaginär bereist haben.
Ja, so ein paar neue Flecken haben wir kennengelernt, manchen neuen Krater auch selbst verursacht. Wir nicht, aber einen von der Menschheit selbst verursachten Krater haben wir durchaus kennengelernt. Und es ging ja direkt los, deswegen kam ich überhaupt drauf. So eines der ersten Dinge, die wir gemacht hatten, war ja New Horizons mit zu begleiten. Und noch davor, ich glaube, das war gerade so in der Phase, als wir angefangen hatten, da kamen die ersten Aufnahmen von Ceres rein.
Ja, stimmt, mit der Pyramide, mit der Chemtrail-Pyramide.
Ja, also mit dem Kryovulkan tatsächlich.
Genau.
Und ich habe mir damals immer noch den Scherz gemacht, solange man nicht wirklich erkennen konnte, was das war, weil es waren am Anfang einfach bloß ein heller Fleck, ne? Habe ich immer gesagt, Aliens, ganz bestimmt Aliens.
Ja, stimmt, ich erinnere mich. Welche Raumsonde war das nochmal?
Wie hieß die? Dawn.
Ah ja. Mhm. War die davor beim Kometen Lutetia oder war das Rosetta?
Nee, die kam, das war Rosetta.
Ah ja.
Dawn hatte davor das andere große Ding, Vesta, besucht.
Ja, stimmt, Vesta, das war's.
Ja, und ja, Planetesimale halt, die Vorläufer von dem, was irgendwann später dann richtig zu Planeten wurde. Was ich damals erst gelernt habe, dass die im Inneren durchaus geschmolzen sind, also geschmolzen waren, als sie entstanden sind, weil sie halt schnell genug zusammengeballt wurden, dass die radioaktiven Elemente, die einfach in dem Staub durch den Sonnenwind entstanden sind, noch nicht zerfallen waren. Und dann hat man halt so irgendwelche Aluminium-Isotope rumfliegen, die noch radioaktiv sind und entsprechend so einen Asteroiden von innen her stark aufheizen können und das Gestein zum Schmelzen bringen können und dann ausdifferenzieren. Und das sehen wir teilweise heute noch, weil manche von denen sind einfach brutal kaputt gegangen, weil Einschläge und so weiter. Und dann hat man von dem Kern, wo teilweise dann halt wirklich so pures Eisen entstanden ist beim Schmelzen, noch die Asteroiden übrig und manchmal kommen dann so kleine Bröckchen als Meteoriten zu uns auf die Erde runter und das ist das, was wir dann sehen. Das war so eines der Dinge, die ich damals gelernt habe.
Ja, wir hatten das ja vorher schon angesprochen, Rosetta, glaube ich, war dann die nächste große Erforschung eines neuen Himmelskörpers oder für uns neuen Himmelskörpers.
Ja.
Oder kam da noch was dazwischen?
Der Komet, was weiß ich.
Von Rosetta?
Ich weiß es gerade nicht mehr.
Churyumov-Gerasimenko.
Ja. Churyumov-Gerasimenko, natürlich.
67P. Werde ich nie wieder vergessen.
Ja, Churyumov-Gerasimenko. Damals konnte ich nicht aussprechen.
Churi, auch kurz genannt.
Ja, na, heutzutage ist das nicht mehr so das Problem. Es kam dann ja noch der der Asteroid, bei dem OSIRIS-REx war dazu, was jetzt der neueste war, den ich auch schon wieder vergessen habe. Bennu, genau. Ich weiß nicht, OSIRIS-REx war bei mir immer eine Mission, die, obwohl wir dabei waren sozusagen, also zumindest podcastlich dabei waren, als sie gestartet ist, ja, war das irgendwie immer eine Mission, die bei mir ziemlich unterm Radar lief. Allein schon, weil ich mich echt in Hayabusa verguckt hatte.
Ja, das stimmt. Das war ja auch Hayabusa 2. Wann ist die gestartet? War das vor 2015? 2014. Und ich habe jetzt gehört, 6. Dezember, glaube ich.
Jetzt am Samstag.
Genau, die Probe landen. Nicht ganz zu Nikolaus. Aber ich weiß gar nicht, ob die Japaner überhaupt das als Fest haben, Nikolaus. Aber auf jeden Fall ist jetzt schon dafür, dass es so eine wirklich fast 6 Jahre dauernde Mission ist, schon spannend, dass das jetzt schon nächsten Samstag wieder zurückkommt.
Ja, was natürlich noch spannender ist, und da kommen wir nachher noch drauf, ist das andere Ding, das bald zur Erde zurückkommt.
Ja, ja.
Obwohl es gerade erst gestartet ist.
Ja,
ne?
da kommen wir später noch dazu. Das ist auch kein neuer Himmelskörper.
Ja, was wir auch nicht unterschlagen wollen, wir haben kurz von Pluto geredet. Wir haben natürlich auch noch andere Bilder gekriegt. Wir haben die Bilder von Charon gekriegt, von Styx und dem vierten... Verdammt.
Die Monde des Pluto.
Ja, genau.
Das ist natürlich etwas, was natürlich jeder wissen muss. Also wenn ich euch nachts wecke, sind Nix, Hydra, Styx und Kerberos.
Nix, Hydra, Styx und Kerberos. Ach Gottchen, nee. Ja.
Jetzt musst du noch mir sagen, woher die Namen kommen.
Na, das sind alles die Gottheiten der Unterwelt.
Ja, nicht ganz.
Aus griechischen Sagen.
Nicht ganz. Also Charon ist natürlich der Fährmann, der die Seelen über den Fluss des Vergessens bringt.
Der heißt Styx.
Genau, das ist der Fluss heißt es, der Totenfluss Styx. Und für den Charon, für den Fährmann legt man auch immer 2 Münzen in der altgriechischen Tradition bei Begräbnis auf die Augen. Nee, nicht auf die Augen, unter die Zunge, so war das. Man hat den Toten eine Münze unter die Zunge gelegt, womit sie dann den Fährmann bezahlen sollten.
Genau, und wofür ist die zweite?
Das hatte ich verwechselt, bei Game of Thrones gibt es was Ähnliches, aber es war nur eine Münze unter die Zunge. Dann Hydra. Ist natürlich das Fabelwesen, was Herakles besiegt hat.
Ja, Herakles,
genau.
Wie auch immer.
Genau, und Kerberos ist natürlich der dreiköpfige Hund in der Unterwelt.
Wobei ich jetzt vor kurzem gelernt habe, wahrscheinlich sind die 12, ach verdammt, wer ist das jetzt wieder auf Deutsch, die 12 Aufgaben von Herkules, wahrscheinlich geht es praktisch bloß so um Geschichten, um den Tierkreiszeich. Ein Tierkreiszeichen.
Ja, es sind auch tatsächlich eigentlich nur 10 gewesen, aber 2 wurden nicht anerkannt.
Okay.
Nämlich das Ausmisten der Stelle des Augias, aber du kennst die Geschichte, der König mit den legendären Pferdeställen, die nie so groß waren, dass sie nie ausgemistet werden konnten, dass dann Herkules oder Herakles, je nachdem wie man ihn nennen möchte, einen Fluss umgeleitet hat durch den Stall. Und seitdem
das soll sich auf den Wassermann bezogen haben.
Genau. Und da meinte der Auftraggeber, das war irgendwie so ein komischer König, meinte er, hat das ja gar nicht wirklich erfüllt, weil er hatte ja die Hilfe des Flusses. Und dann noch irgendwas Zweites, was ich jetzt nicht vergessen habe. Also die ursprüngliche Aufgabe waren 10 und dann kamen nochmal 2 dazu, weil 2 nicht anerkannt wurden. Deswegen wurden es daraus 12. Also so ist so die ganz, wenn man da ganz ins Detail geht, natürlich ist das heute mehr oder weniger irrelevant. So jetzt schaue ich, Nyx ist ja der letzte, the Greek goddess of darkness in the night and mother of Charon. Also Nyx ist die Nacht.
Okay. Gut, haben wir das dann auch geklärt?
Ja, auch eine sehr traditionelle Abschweifung, würde ich sagen.
Sehr traditionell.
Das muss kann man so sich sein. In der 100. Folge erlauben. Wir hatten jetzt Pluto.
Ja, New Horizons flog weiter und kam inzwischen auch an bei einem weiter aufs Außen fliegenden Asteroiden. Der
Thule, Ultima Thule.
Ultima Thule, genau. Und dann hieß er aber, er wurde nach einem indianischen Namen benannt.
Warte kurz, ich schaue es kurz nach.
Weil Ultima Thule kam ja sofort in Verruf, weil es da ideologische Probleme gab.
Meinst du Arokot?
Genau.
Genau, ein transneptunisches Objekt. Der Name, Namensgebung in der englischen, in deutschen Wikipedia natürlich nicht überliefert. Warum auch? Genau, Arrokoth genau, ist ein Wort in der Sprache der Powhatan. Es ist amerikanische Ureinwohner in der Region Virginia, Maryland. Genau.
Von Manhattan, glaube ich.
Genau, die Powhatan sind schon ausgestorben. Im späten 18. Jahrhundert wurden sie von den europäischen Siedlern ausgerottet. Bedeutet einfach Himmel oder Wolke.
Okay, haben wir das damit auch geklärt, wie der hieß. Und war natürlich eine tatsächlich sehr wichtige Beobachtung gewesen, dass man weiß, wie so ein transneptunisches Objekt aussieht, auch von der Farbe her. Weil wir hatten ja zwei interstellare Besucher gehabt. Erstmal ein Asteroiden, der auch so ein rötliches, rötlich aussah. Und dann einen richtigen Kometen, der auch noch von außerhalb kam. Was auch zwei völlig neue Dinge kamen, die so aus dem, ja, im wahrsten Sinne aus dem Nichts plötzlich auftauchten, was man bis dahin noch nie beobachtet hatte. Mhm. Man hatte einmal einen Kometen beobachtet, der kam irgendwie so, der kam von relativ weit draußen, aber war eigentlich in einem geschlossenen Umlaufbahn und kam dann irgendwie dem Jupiter zu nahe und wurde rausgekegelt. Also wir haben gesehen, wie ein Komet zum interstellaren Kometen wurde, aber wir haben noch nie einen gesehen, der von irgendwo außerhalb zu uns gekommen wäre. Mhm. Und jetzt hatten wir gleich mal eben so zwei Objekte gehabt in diesen 5 Jahren. Das ist schon spektakulär gewesen.
Eine war Oumuamua und der andere war?
Boris.
Boris?
Hm? Irgendwas mit Boris.
Komet oder Asteroid?
Ja, Komet.
Ah, hier, zwei I Borisov. Genau, 1 I ist Oumuamua und 2 I ist Borisov.
Genau.
Durch den Amateurastronomen Gennadi Wladimirovich Borisov auf der Krim entdeckt, mit Hilfe eines 65 Zentimeter Teleskops.
Ja, da gibt es auch Bilder von, ist ein selbstgebautes Teleskop, all das ist super. Das war eine richtig tolle Entdeckung damals gewesen. Also, wie gesagt, das war eine tolle Sache. Was haben wir noch alles entdeckt? Wir haben einen Krater, wir haben mehrere Krater gemacht. Einmal den von Schrapnelli.
Ja, eher unabsichtlich.
Das war eher unabsichtlich, zugegeben. Und dann natürlich sehr absichtlich von Hayabusa 2. Mit der Panzerfaust reingeschossen.
Mit der Panzerfaust, ja. Das beim Kometen Ryugu.
Genau.
Ja, habe ich hier sogar an meiner Podcast-Zimmertür ein Plakat von hängen. Habe ich damals vom IRC, hat da die Knesset das verteilt, da habe ich mitgenommen. Die Geheimnisse des schwarzen Diamanten steht drauf.
Ja, also das waren schon, das sind schon richtig tolle Dinge und wie gesagt, in ein paar Tagen kommt da was zurück von. Und das ist schon ein kleines bisschen Wahnsinn. Man hat halt den Krater da reingeschossen, einfach bloß um das obere Material zur Seite zu räumen und Zugang zu haben zu Material, das ein bisschen tiefer liegt, weil eine Schaufel hatte man nicht und Schaufel funktioniert sowieso immer etwas schwierig, wenn man keine Gravitation hat, um sich dagegen stemmen zu können, wenn man sie irgendwie versucht, in den Boden reinzuschieben. Und so ging das halt besser.
Mhm. Ja, Osiris Rex hat es ja mit dem Staubsauger gemacht.
Ja, und dann haben wir natürlich noch, apropos Staub und so, eine ganze Menge Staub gehabt, der von Chinesen aufgewirbelt wurde, auf dem Mond.
Ja, wie viel Roboter haben sie jetzt in den letzten 5 Jahren hingeschickt?
Zurzeit sind 3 Lander gleichzeitig aktiv. Chang'e 3, Chang'e 4 und Chang'e 5.
Das ist schon erstaunlich dafür, dass, sag ich mal, die anderen großen Nationen, großen Raumfahrtnationen da gerade nicht so viel reißen.
Ja, irgendwie der Lunar Reconnaissance Orbiter ist noch im Orbit und ansonsten nicht wir.
Genau, und Chang'e 5 war Chang'e 4 die erste Mission auf die Rückseite des Mondes?
Chang'e 4 war die erste auf die Rückseite des Mondes, unterstützt von Chiltiel, ich komme gerade nicht mehr drauf. Gerade eben wusste ich es noch. Egal. wird jedenfalls von einem zweiten Satelliten natürlich umgeleitet, die Funksignale, weil von der Rückseite des Mondes kann man nicht zur Erde funken so leicht. Wie gesagt, erste Landung überhaupt auf der Rückseite des Mondes. Auf der Vorderseite des Mondes, dann halt Chang'e 5, über die wir nachher nochmal etwas ausführlicher reden werden.
Es gab doch noch diese Raumstation, die in den letzten 5 Jahren zumindest, weiß ich, ob sie auch vor zwei, die hier Tianwen 2,
Tiangong 2 ist eines der Module von der geplanten.
Tiangong 2, wann wurde die gestartet?
2016.
Ja,
September 2016, ja.
Genau, also in den letzten 5 Jahren haben sie eine Raumstation ins All geschossen, mehrfach. Wie oft wurde sie bemannt mit Menschen?
Zweimal, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Wenn es dreimal war, tut es mir leid.
Genau, zweimal. Und
allzu oft geflogen sind sie tatsächlich nicht.
Genau, und dann im letzten Juli im Südpazifik oder über dem Südpazifik verglüht, war dann auch nochmal eine große, etwas größeres Thema, weil manche Leute Angst hatten, dass ihnen dann der Himmelspalast auf den Kopf fällt.
Ja, auf dem Mars war tatsächlich gar nicht mal so viel los in der Zeit. Nicht Curiosity.
Opportunity?
Ist ja alles unterwegs. Nee. Nee, es ist eigentlich, ist irgendwas erfolgreich gelandet zwischendurch auf dem Mars? Ich glaube nicht, ne?
Hier der Maulwurf.
Ach doch, ja, klar, Mars Insight, natürlich. Genau. Mars Insight ist gelandet.
Also erfolgreich gelandet sind sie. Das ist nicht die, also der Maulwurf, der ist erst später kaputt gegangen. Oder so halb kaputt. Hat nicht funktioniert.
Tut nicht ganz, was er soll. Und das müssen wir noch abwarten, ob er wirklich das nicht tut. Aber es sieht halt gerade nicht gut aus. und jetzt auch schon seit 2 Jahren nicht gut aus. Den Optimismus etwas verblassen lässt.
Ja, aber auf jeden Fall ist die Instrumentenplattform erfolgreich gelandet. Den Dienst quittiert hat Opportunity. Nachdem der kleine Rover nicht mehr aus dem marsianischen Winterschlaf erwacht ist, nachdem er eingesandet wurde.
Genau. Akatsuki ist nach einer Odyssee durch das Sonnensystem an der Venus angekommen.
Das war was? Das sagt man jetzt gar nicht.
Akatsuki ist die japanische Sonde mit dem Namen Sonnenaufgang, die Venus sollte.
Ah ja.
Und okay. Das auch getan hat. Mhm. Und die ist lange davor schon gestartet worden, hat aber durch irgendeine Fehlfunktion das Einfangmanöver verpasst.
Ah, und ist jetzt endlich mal dort angekommen,
wo sie sein soll. Und ist dann zwischendurch irgendwann dort angekommen, wo sie eigentlich längst hätte hinkommen sollen.
Mhm. Und ja. Auch erfolgreich zur Venus aufgebrochen ist BP Colombo.
Genau.
Ach nee, ja. Ist nicht Venus, ist Merkur. Oder?
Ja, mein Gott, ja, du hast vollkommen recht. Genau. Aber war wahrscheinlich an der Venus auch vorbeigekommen.
Genau, also Baby Colombo bricht zum Merkur auf und weißt du, wann die Sonde ankommen wird? Oder ankommen soll? Man weiß ja nie.
Tatsächlich nicht, nein.
Genau, ist am 2018 gestartet und soll 2000 also erstes Swing-by-Manöver am Merkur, achso, nächstes Jahr, 2. Oktober 2021. Und am 11. August 2021 ist ein zweites Swing-by-Manöver an der Venus geplant. Genau.
Ja, das werdet ihr dann bei uns noch hören, sobald das soweit ist. Dann bereiten wir uns darauf auch etwas besser vor.
Genau, also nehmt uns nicht über, wenn wir auf noch nicht durchgeführte Missionen, jedenfalls der wichtige Teil, noch nicht vorbereitet sind. Hast du noch was auf deiner Liste?
Wir haben natürlich, Juno ist zwischendurch am Jupiter angekommen. weil Galileo war die letzte Sonde, die auf dem Jupiter, den Jupiter etwas näher untersucht hat. Aber man hat von Juno eigentlich gar nicht mehr so viel gehört. Ist ja auch nicht ganz im richtigen Orbit gewesen, weil es einfach ein Problem mit einem der Triebwerke gab, das etwas unzuverlässig funktioniert hat.
Ja.
Und man wollte es dann nicht riskieren, ein kritisches Manöver durchzuführen, denn Juno ist die erste Jupiter-Sonde, die nicht mit einem Radioisotopengenerator funktioniert, sondern mit herkömmlichen Solarzellen, davon allerdings ziemlich viele und ziemlich große, um in so großer Entfernung von der Sonne noch genügend Strom zu erzeugen. Ich meine, der Jupiter ist immerhin so in, ich glaube, 6-fache Erdentfernung. Also da kommen dann wirklich bloß noch so 3% des Sonnenlichts an, das wir so hier gewohnt sind. Wobei, wenn ich aus dem Fenster gucke, es sind eher 0%
zur Zeit. Aktuell schon. Ja, wahrscheinlich das nächste Mal von Juno werden wir im Juli 2021 hören, denn dort ist der geplante Absturz in die Jupiter-Atmosphäre vorgesehen. Ja.
Apropos Absturz, Cassini ist zwischendurch abgestürzt, auch geplant, allerdings nicht auf den Jupiter, das wäre dann schon, das wäre beeindruckend gewesen, wenn Cassini auf den Jupiter abgestürzt wäre, weil die war beim Saturn unterwegs und hatte davor den Lander, den Titanlander Huygens abgesetzt, das war 2005, glaube ich, gewesen.
Ewig, ja.
Ich erinnere mich dunkel, dass ich damals noch in Jena studiert habe und das Ganze am Theater gegenüber der Universitätssternwarte verfolgt habe.
Mhm.
Am Schillergässchen.
Ja, ich erinnere mich noch, dass ich zum Cassini-Ende dann hier in Potsdam im Planetarium war. Da gab es dann auch so einen kleinen, sag ich mal, themenorientierten Cassini-Abend im Planetarium in Potsdam.
Ja, wahrscheinlich gab es da weniger Spannung und weniger Applaus. das war schon toll, die Bilder zu sehen, als sie dann kamen vom Titan, also von JWD, von so weit weg, ich meine, es ist über eine Lichtstunde bis zum Saturn und aus so einer Entfernung dann Bilder von einem extrem kalten Mond zu kriegen, auf dem flüssiges Methan ist, wo die Steine aus Wassereis bestehen, das ist schon es ist schon eine tolle Sache. Und mal gucken, habe ich noch irgendwas in der Richtung verpasst? Mit Sicherheit eine ganze Menge. Es ist wirklich sehr viel passiert in den letzten Jahren. Wenn auch gleichzeitig nicht so viel, wie man sich das immer wünschen würde, aber wie das halt so ist, ne? Es ist unverkennbar auf jeden Fall, dass die Chinesen eine immer größere Rolle gespielt haben. Parker Solar Probe natürlich nicht zu vergessen. Die amerikanische Sonnensonde, die mit der Delta IV Heavy gestartet wurde und wohl demnächst zur schnellsten Sonde aller Zeiten werden wird, einfach nur dank der Tatsache, dass sie verdammt nah an die Sonne ranfliegen wird.
Genau, 24. Dezember 2024 ist das Erreichen des sonnennächsten Punktes geplant.
Ja, wie gesagt, was wir auf jeden Fall feststellen können, der Aufstieg Chinas in der Raumfahrt ist deutlich zu merken. Alleine schon die Zahl der Mondmissionen. Klar, auf dem Mars sind sie noch nicht ganz so aktiv, aber sind ja jetzt schon sehr ambitioniert dabei und in den nächsten Monaten wird darüber einiges zu erzählen sein. Gutes oder Schlechtes, das wird man sehen müssen.
Ja, wir haben auch also ein wenig den beginnenden Aufstieg von Saudi-Arabien als Raumfahrtnation miterlebt.
Das war doch gar nicht Saudi-Arabien, das war doch,
Emirate. Ich verwechsel immer beide. Die Vereinigten Arabischen Emirate, die jetzt auch eine Mars-Mission gestartet haben. Zwar eine eingekaufte, aber es ist immerhin die erste Mars-Mission von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und sie haben ja jetzt auch schon Pläne für einen Mondrover enthüllt, den sie komplett in Saudi-Arabien entwickeln lassen wollen. Und ich glaube, der Kronprinz König meinte auch irgendwas so, in den nächsten 100 Jahren wollen sie dann auch Menschen zum Mars bringen.
Ja, es ist ja das Projekt, ich glaube 2116?
Ja, genau. Also war es da 2016, als sie das enthüllt haben.
Genau. Was zwischendurch auch so passiert ist, das Beam-Modul an der ISS, erinnere ich mich gerade dran.
Ja, Gott, oh Gott, oh Gott. Gibt es die Firma noch?
Das Aufblasmodul. Das gibt es noch, das ist auch noch dran, nur die Firma ist halt ein bisschen
pleite gegangen.
Da ist ein bisschen Luft raus. Im Gegensatz zu dem Modul.
Ja, stimmt. Aber das Modul, das war eigentlich ganz spannend, weil das war ja so das erste, was wirklich entfaltet wurde, nachdem es angebracht wurde. Und genau. Hat ja auch ganz gut funktioniert. Also es gab jetzt keine Lecks oder so.
Ja, also was das angeht, kann man eigentlich gar nicht viel dagegen sagen. Das war wirklich gut. Es war halt nur so, dass der Mensch, den man vom Aussehen und Auftreten her eher für einen Gebrauchtwagenhändler halten würde und in Anbetracht dessen, dass ich mit dieser Spezies jetzt Erfahrung habe, kann ich das nur noch mal unterstreichen. ist es dann halt doch schade gewesen. Die Inder sind genauso dabei wie die Chinesen, dass sie versuchen, ihr Raumfahrtprogramm auszubauen und sind ja auch deutlich dabei gewesen. Was ein wenig erschreckend ist, ist natürlich der Niedergang von Russland.
Mhm.
Eines der Dinge, die vor dem Podcast passiert sind, war der bisher einzige Flug der Angara-Rakete, der Angara 5, der großen, die eigentlich die Proton hätte ablesen sollen. Und jetzt haben wir 5 Jahre lang Podcast gemacht. Ein Jahr vor dem Podcast ist das Ding zum ersten Mal geflogen. Und der Start wurde jetzt, glaube ich, irgendwie auf, ich glaube, Mitte oder soll, glaube ich, noch dieses Jahr im Dezember stattfinden.
Bin ich mal gespannt. Ich sehe auch immer nur so Berichte von, ich glaube, bei Roskosmos wurden gerade die Stellen zusammengestrichen und der komplette Fuhrpark eingesackt. Also man darf jetzt nur noch, also man bekommt jetzt keine Autos mehr gestellt, sondern muss sich jetzt Privattaxis nehmen, die ganzen Roskosmos-Direktoren. Es sind auch immer wieder Meldungen, wie irgendwie Roskosmos-Angestellte links und rechts eingekeschert werden wegen irgendwelchen Korruptionsvorwürfen. Vostochny ist ja da so ein Fass ohne Boden, wo wir auch später noch dazu kommen werden, dass dieses Jahr nur ein Start vom neuen Kosmodrom in Vostochny stattfinden wird, voraussichtlich. Und wir werden dann wahrscheinlich gleich noch ein bisschen über die USA sprechen, aber Russland, da ist halt wirklich gerade alles links und rechts zusammengebrochen. Und jetzt bricht ihnen ja noch eine wichtige Einnahmequelle mit den Sojus-Sitzen mehr oder weniger weg.
Genau. USA ist so zwiespältig wie immer. Was haben wir noch? Japan. In Japan ist in gewisser Weise Stabilität. Sie haben ein paar Probleme mit dem Triebwerk der neuen H3-Rakete, die eigentlich auch schon dieses Jahr hätte fliegen sollen. Die Kategorie hätte dieses Jahr fliegen sollen, ist ja sowieso recht groß.
Ja, gut. Ist ja natürlich auch ein außergewöhnliches Jahr.
Ja, wobei das auch absehbar war in vielen Fällen, dass die Dinge, die hätten fliegen sollen, nicht fliegen werden.
Was uns länger begleitet in der Kategorie hätte fliegen sollen, ist das James Webb Space Teleskop, was schon seit 5 Jahren hätte fliegen sollen oder sogar länger davor. Und
natürlich SLS.
Ja, SLS als in der Kategorie hätte fliegen sollen, Ariane 6 in der Kategorie hätte fliegen sollen,
Orion-Raumschiff natürlich, was ich rausgekramt habe, natürlich die New Glenn-Rakete von Blue Origin, auch über die werden wir nochmal reden heute, da gab es Neuigkeiten.
In der Kategorie hätte fliegen sollen.
Genau, da hieß es noch, Jeff Bezos damals John F. Kennedy zitiert, bemüht, before this decade is out, ist nicht der beste Präsident aller Zeiten. Aber er wurde auch nicht erschossen während seiner Amtszeit, insofern.
Ja, was es nicht ist, kann ja noch werden, sag ich mal so.
Naja, gut, Wollen wir ihm mal gönnen, dass er doch bitte leben soll und seine Fehler bereuen soll und
Tue Buße.
Genau, Buße tun und vielleicht seine Mitarbeiter irgendwann doch mal besser behandeln kann.
Ja.
Das wäre doch mal ganz nett.
Auch im Bereich der Utopie. Nee. Also, was natürlich, ich glaube, so der treibende Faktor, wahrscheinlich auch hinter der Idee dieses Podcasts war, so dass für mich, als, sag ich mal, jemand, der nicht direkt mit der Raumfahrt was zu tun hat, dieses Thema Raumfahrt auch wieder aufs Tableau gekommen ist, ist ja so ein bisschen das ganze Thema New Space. Und genau. Ich glaube, die letzten 5 Jahre waren ein sehr guter Zeitpunkt, um einen Podcast zu machen, der sich wöchentlich oder monatlich mit der Raumfahrt beschäftigt, weil man die letzten 5 Jahre sehr gut sehen konnte, was SpaceX alles geleistet hat. Bei allen Kritikpunkten, die man an dem Gründer haben kann, muss man doch sagen, die Firma SpaceX ist wirklich ein Paradebeispiel für, sag ich mal, die Zukunft der Raumfahrt. Oder wie siehst du das?
Ja, ein wenig ärgert man sich natürlich schon, dass man nicht den Podcast schon 2006 gestartet hat, als SpaceX noch in ganz kleinen finnischen Clubs gespielt hat, beziehungsweise pazifischen Clubs.
Ganz kleinen finnischen Inseln. Ja, gut, hätte Fahrradkette. Oder wie Lothar Matthäus sagen würde, wäre Fahrradkette.
Ja, 2006 hatte ich tatsächlich von SpaceX noch gar nichts gewusst. Oder Ende 2006, ich glaube, ich habe irgendwie Bernd Leitenberger über SpaceX lästern lesen und damit die Firma kennengelernt. Und 2007 war irgendwie SpaceX wieder in Nachrichten gewesen und ich hatte mal geguckt, mal gucken wir da auf die Webseite, ob da irgendwas los ist. Und ich klicke so drauf und da läuft, und da ist irgendwo ein Webstream und ein Countdown und ich war wirklich so, also wirklich reiner Zufall. Irgendwie ein paar Minuten vor dem zweiten Start der Falcon 1 Rakete hatte ich da auf die Webseite geklickt. Das war schon ziemlich geil. der ja nicht so erfolgreich war, obwohl er war schon ziemlich erfolgreich. Die erste Stufe hat funktioniert, die zweite Stufe ist ein klein wenig mit der ersten Stufe kollidiert und kam dann langsam aber sicher ins Schlingern und irgendwann ging sie komplett außer Kontrolle. Aber man hat schon gesehen, hey, so im Prinzip funktioniert die Technik, es war jetzt halt gerade ein bisschen blöd gelaufen. Das war schon, ja. Und ja, seitdem habe ich halt SpaceX immer weiter verfolgt, ne? Und das war in den Jahren ja alles auch noch nicht so einfach. Ne? 2008 sind sie dann noch zweimal geflogen. Dritter und vierter Flug. Und dann kam kurz danach noch der erste reguläre Flug mit einem Satelliten an Bord. Und das war es dann für die Falcon 1. Und dann hat SpaceX irgendwann so ein Mockup von der Falcon 9, was so eine utopische Rakete war, auf dem Space Canaveral, Cape Canaveral errichtet. Und die stand dann da halt. Und dann haben sich die Leute irgendwann angefangen, drüber lustig zu machen. Und nach 2 Jahren flog das Ding halt. Also nicht dieses Ding, aber halt eine Falcon 9 Rakete. Und die kam dann so mit Ach und Krach auch wieder in den Orbit. Aber wirklich nur mit Ach und Krach. Aber es hat geklappt. Und der Rest ist Geschichte. Also das ist schon...
ja, vor allem Podcast-Geschichte. Wir haben ja dann hier live im Livestream miterlebt, wie die erste Falcon 9 dann erfolgreich auf der Plattform gelandet ist. Hm. Und dann auch das erste Mal, wo zwei Unterstufen, Boosterstufen parallel gelandet sind beim ersten Falcon Heavy Flug mit dem Tesla Sportster an Bord.
Genau. Was ja witzigerweise auch weltweit richtig Wellen geschlagen hat, dass die Falcon Heavy gestartet ist mit dem Roadster. Mhm. Und das war viel Fingerspitzengefühl, sag ich mal, das so zu machen. Also schon irgendwie auch bombastisch und irgendwie ein bisschen egomanisch, aber trotzdem eine schöne Mission trotz allem. Ich meine, andere hätten halt irgendwie Beton da hochgeschossen.
Oder ein Käserad.
Oder ein Käserad, ja, genau. Das war ja 2010 damals an Bord gewesen. Nicht 2010, 2012, glaube ich, als der erste richtige Dragon geflogen ist.
Ja. Genau, eine andere Firma, die dann so, sag ich mal, von links aus dem toten Winkel gekommen ist, über Neuseeland und jetzt so SpaceX 2.0 ist Rocket Lab. die auch eine sehr schöne Rakete haben, komplett elektrisch betrieben, die Turbopumpen, deswegen wird sie auch Electron-Rakete genannt und haben auch, ich sag mal, Visionen und setzen die nach und nach um. Werden wir heute auch nochmal drüber reden.
Ja, Visionen, wegen denen man nicht zum Arzt muss.
Sondern in den Weltraum. Wer Visionen hat, soll ins All gehen.
Genau, wir Visionen hat zu uns all gehen, sehr schön. Ja, ja, dann hat es die natürlich gegeben. Wie gesagt, Blue Origin sah irgendwie eine Zeit lang so aus wie, aber am Ende muss man doch jetzt heutzutage schon
Abschreibungsgesellschaft.
Ja, entweder das oder auf jeden Fall so ein MeToo. Hey, ich bin doch auch Milliardär, nehmt mich gefälligst ernst. Ich mach doch auch was mit Raumfahrt.
Na, das ist halt das Problem. Jeff Bezos hat einfach zu viel Geld. Dem fällt das halt nicht auf, wenn diese eine Firma keinen Gewinn macht. Bei Elon Musk ist immer noch so ein bisschen dahinter, naja, irgendwann geht uns halt das Geld aus. Das gibt's halt bei Blue Origin nicht.
Ja. Ja, und dann natürlich Richard Branson, der ganz ähnlich unterwegs ist.
Eine, sag ich mal, ich glaube, die tödlichste New Space Firma, die es aktuell gibt.
Ja, sehr gut möglich, ja.
Mit den meisten Menschenleben auf dem Gewissen. Und ja, sieht ja auch so aus, als würden die in nächster Zeit, haben sich jetzt auch irgendwie mehrfach aufgespaltet in Virgin Orbital, Virgin Galactic, mit dem Launcher One, der einmal geflogen ist und das auch nicht richtig. Ja, man
soll
weiß
jetzt
nicht.
Aber wieder, ja. Auch im Dezember noch.
Also ich glaube eher noch, dass der Launcher One was wird, als dieses komische Raumschiff für Touristen.
Ja, was ja die gleiche Geschichte ist mit New Shepard, die ja nun auch irgendwie jedes Jahr so zweimal fliegt im Schnitt und mehr nicht. Obwohl sie gesagt haben, irgendwie hunderte Flüge, jedes Jahr hunderte Flüge. Da streben Anspruch und Wirklichkeit doch sehr weit auseinander.
Das stimmt. Ja, war's das jetzt von den letzten 5 Jahren?
Naja, wir hatten noch eine ganze Menge andere kleine Firmen gehabt. Die Firma, die den Lynx hergestellt hat, deren Namen ich vergessen habe, die ist irgendwann pleite gegangen und wurde sang- und klanglos so im Yard Sale ausverkauft.
Was war das nicht, die Firma, die ihre Tragflächentests mit dem Truck gemacht haben?
Genau.
Ja, ich erinnere mich. Was eigentlich mit dem Dream Chaser?
Der Dream Chaser, ich glaube, der wurde verschoben, aber den gibt's noch.
Das ist so ein Ding, so wo ich denke, der muss doch, also der entweder wäre schon geflogen oder er ist jetzt eingestampft worden, aber das ist irgendwie so ein Ding, was immer bald kommt, also es ist immer so demnächst.
Ja, die jagen ja auch einem Traum hinterher, verdammt.
Auch so aus der Kategorie demnächst ist ja so ein bisschen das Ende der ISS. Ich habe das Gefühl, das wird noch ein bisschen rausgezögert, auch weit über die aktuellen Verträge hinaus.
Ja klar, hey, nächstes Jahr soll doch Nauka endlich starten, das russische Modul.
Ja, wie lange ist das jetzt schon in Planung?
Frag mich nicht, über 10 Jahre.
Da sind wir wieder bei Russland und was da alles schief läuft. Genau, und ich sag mal so, der größte Schlag ins Wasser, würde ich mal sagen, der letzten 5 Jahre war das amerikanische Mondprogramm.
Ja, okay, zusammen mit so noch ein paar privaten Dingern, also hier die Lynx-Firma hieß X-Core.
Ja,
Und Vector Space Systems. Wir erinnern uns an den legendären suborbitalen Flug auf irgendwie, ich weiß nicht, 500 Meter Höhe oder so.
Vector
oder
Space.
Kilometer.
Genau, und es gab hier auch noch Blast from the Past, hier wieder auferstanden Firefly Systems, die sich, glaube ich, gerade wieder machen.
Ja, weil die zusammengegangen sind mit, oh, frag mich nicht, die wollen das AR-1-Triebwerk irgendwie benutzen.
Mhm. Ach ja, Arca Space.
Also, oh, Arca Space gibt's auch noch, ja, stimmt.
Ja, gut, genau. das ist, glaube ich, jetzt kommen wir zu den ganz fiesen Sachen. Ich sag nur Sea Launch.
Sea Launch, was ja die russische war, die gibt's, glaube ich, also die sind noch nicht weg. Die sind pleite, aber noch nicht weg.
Ja, die Europlattform, die wurde noch nicht verschrottet. Das stimmt, aber das ist auch das Einzige, was bei denen noch nicht verschrottet wurde.
Ja, so ungefähr. Ja, also man kann durchaus jede Menge Spaß haben mit Raumfahrt. Ihr merkt das ja, ihr wisst das ja auch. Also es passiert wirklich ziemlich viel Unsinn in letzter Zeit. Spin Launch hat ja auch irgendwie Geld eingesammelt.
Spin Launch?
Ja, die wollen irgendwie so ein Katapult, mit so einem Katapult irgendwie
Weltall
bringen. Mhm.
Das heißt hier
Schnell drehen und dann loslassen und so.
Okay, das scheint mir sehr vernünftig.
Ja, ja, absolut.
Das wird gar nicht wie eine Geldwäscheanlage.
Nee, gar nicht. Dann habe ich jetzt gesehen, gibt es eine Firma, die Geld einsammelt, um praktisch den Hopper wieder aufleben zu lassen. Der Hopper war mal eine deutsch-europäische Sache, die vom DLR gepusht wurde, dass man Magnetschwebebahn nehmen wollte und damit auf hohe Geschwindigkeiten beschleunigen wollte und dann den Hopper halt schon mit Anfangsgeschwindigkeit in Richtung All abheben zu lassen.
Habe ich auf Twitter gesehen, was du da vertwittert hast. Auf so einem Schlitten wollen die dann damit losfahren.
Genau. Was natürlich eine schlechte Idee ist, weil wir wissen ja, dass bei jedem Raketenstart Max-Q irgendwie angesagt wird, also der Moment der höchsten Belastung. Und der passiert dann natürlich noch viel eher, wenn man viel weiter unten in der Atmosphäre schon auf richtig hohe Geschwindigkeiten gekommen ist. Und der passiert dann nicht nur viel eher, sondern die Belastung ist auch noch viel größer. So heißt, man muss das ganze Ding auch noch viel stabiler bauen. Und am Ende hat man keine Vorteile von dem ganzen Scheiß. Und natürlich die Nachteile der riesigen Infrastruktur, die man am Boden irgendwie aufbauen muss.
Mhm. Mhm.
Es gibt Gründe, warum man damit aufgehört hat.
Gut, jetzt reden wir hier schon eine Dreiviertelstunde. Ich glaube, das reicht jetzt, um in Erinnerung zu stellen.
Warte mal ganz kurz noch. Wir hatten SpaceX gehabt, wir hatten Blue Origin gehabt. Wir haben erwähnt, dass die Inder sich weiterentwickelt haben in Südkorea. Wir haben das koreanische Rennen in den Weltall damals verpasst, glaube ich. Da waren wir auch zu spät mit dem Podcast. Als Nordkorea und Südkorea darum gewetteifert haben, wer den ersten Satelliten ins Weltall bringen konnte. Und die Nordkoreaner gewonnen haben.
Naja.
Und die Südkoreaner irgendwie denken, aber wir sind trotzdem besser oder
ja,
so.
Ja, war das nicht so, dann dieser Satellit, der so unkontrolliert dann im Orbit hing und sich dann irgendwie noch so gravitationsmäßig stabilisiert hat?
Ja, aber das ist halt ein normales Verfahren gewesen. Das ist halt ein sehr einfaches Verfahren.
Aber sah halt am Anfang aus, als wäre das so ein ganz wackeliger Orbit und das Teil wird gleich wieder runterfallen.
Dafür war er nicht. Dafür war er zu hoch.
Mhm. Ja, ich erinnere mich, dass das dann irgendwie sehr komisch aussah und dann hat sich über ein paar Tage dann wieder stabilisiert.
Genau. Und die Südkoreaner wollen demnächst mit einer eigenen Rakete antreten, die komplett selbst entwickelt ist. Weil die Rakete, die Südkoreaner damals hatten, war ja eigentlich der Vorläufer oder eigentlich ein kompletter Test schon von der Angara-Rakete, die ja aus identischen Modulen besteht. Also Angara 5 besteht einfach aus so 5 identischen Modulen in der ersten Stufe und da kommt dann noch eine zweite Stufe oben drauf. Und die haben praktisch ein paar Prototypen davon nach Südkorea gebracht, die dann benutzen konnten als erste Stufe und haben dann oben noch irgendwie so eine militärische Feststoff-Oberstufe drauf gemacht und noch einen Satelliten drauf. Aber so richtig ernst genommen haben sie es wohl nicht und dadurch ist es halt auch irgendwo schief gegangen. Das Häufchen Elend, das die europäische Raumfahrt angeht, zumindest was die Trägerraketen angeht, da kommen wir noch drauf. Und ich glaube, dann sind wir einmal um die Welt rum. Und ich hoffe, wir haben niemanden verpasst.
Ja, ansonsten haben wir
außer vielleicht noch so Iran oder so.
Ja, gut, der Iran.
Die nicht so furchtbar erfolgreich waren.
Israel, ja. Apropos Krater, Israel hat ja noch einen neuen Krater in den Mond gemacht.
Tatsache?
Ja, hier mit
Bereshit. Hey, Bereshit. Ich hab's.
Genau, was ja das großartig fehlgeschlagene Luna-X-Programm war, wo das draus entstanden ist.
Stimmt. Nicht zu vergessen,
der Google
Zeitfracht Luna, Innovation Systems.
Ja, PT Scientist, auch eine Firma, die mal gewesen ist.
Die gibt es ja noch. Wie gesagt, sind jetzt hier bei Zeitfracht Innovation Systems. Ich weiß sogar, wo die sind, dank meiner Erfahrung mit den Gebrauchthändlern, mit den Gebrauchtwagenhändlern, weiß ich jetzt auch, wo Zeitfracht ist. Hier in Berlin. ja, sobald irgendwie die Bedingungen das wieder zulassen, werde ich da wohl mal an die Türe klopfen oder so. Und aber ich glaube, das war's dann. So weitgehend haben wir jetzt das Wichtigste abgedeckt. Wir entschuldigen uns jetzt schon für alles, was wir verpasst haben. Das noch dringend erwähnenswert gewesen wäre. Außer natürlich, hey, Dragon. So, ein bisschen Raumfahrt. Das erste Raumschiff, das wieder Menschen ins All bringen kann nach dem Space Shuttle, weil Soyuz ist ja nun doch schon etwas älter. Der Starliner, der letztes Jahr etwas ungünstig war. Starliner und Orion ist ja bei mir immer etwas schwierig im Kopf. Das läuft bei mir in der gleichen Kategorie und ich muss dann immer erst überlegen, wenn irgendwie Nachrichten kommen, Moment, welches von den beiden unglücklichen amerikanischen Raumschiffen war es denn jetzt wieder? Zum Starliner kann ich gerade nicht viel sagen. Die kommen dann irgendwann. Orion ist was zu sagen und da kommen wir dann auch gleich zu. Und ich habe gehört, der Herr Neuenspanner, oder wie heißt er? Der für Raumfahrt im DLR oder in der ESA zuständig ist, ich weiß es gar nicht. Hat jedenfalls gefordert, dass es ein möglichst schnell auch ein europäisches Raumschiff geben sollte.
Ja gut, kann man ja mal fordern, ne?
Kann man ja mal fordern. Zurzeit haben sie andere Probleme. Und jetzt muss ich mal kurz auf die Themenliste gucken.
Die du mit mir nicht geteilt hast, möchte ich dazu sagen. Oder meinst du unsere Themenliste?
Nee, ich meine unsere Liste.
Ah, okay.
Und würde sagen, wir fangen mit den Problemen an, um die sich die Europäer schon mal kümmern sollten. Bevor wir mit den Problemen weitermachen, um die sich die Amerikaner kümmern müssen.
Ja, dann kommen wir zu unserer ersten Kategorie in dieser Folge, Abstürze. Abstürze und Einstürze.
Ja, und abgestürzt ist die Vega-Rakete. Ich weiß, es gibt mindestens einen Zuhörer, der sich schon gefreut hat, zu hören, was ich dazu zu sagen habe.
Ich dachte, mindestens ein Zuhörer, passiert? Der sich gefreut hat, dass die Vega-Rakete abgestürzt ist.
Ich glaube, darüber hat sich niemand so richtig gefreut. Also ich auch nicht. Also, mein Gott, das ist also ein wenig verlässt einen die Sprache.
Ja, versuch sie mal wieder zu finden.
Ja, weil die Vega ist abgehoben. Die erste Stufe hat funktioniert, die zweite Stufe hat funktioniert. Beim 15. Flug ist ja bei der zweiten Stufe der Deckel irgendwie durchgeschmolzen oder durchgebrannt. Wie es hieß, ein thermostrukturelles Versagen. Das sagte der unabhängige Untersuchungsbericht. Na gut, zweite Stufe hat funktioniert, dritte Stufe hat funktioniert, alles Feststoff und dann die vierte Stufe, da gab es ein Problem. Und ich hatte erst gedacht, naja gut, okay, höchstwahrscheinlich, so wie es aussah, hat es irgendwie ein Problem mit dem Triebwerk gegeben. Und ich habe dann schon mal so gesagt, ja, hier das ukrainische Triebwerk in der vierten Stufe hat möglicherweise irgendwie einen technischen Defekt gehabt, weil ich mir gar nicht richtig was anderes vorstellen konnte in dem Moment erstmal, wo ich den ersten Artikel dazu geschrieben habe. Und dann hieß es in einer Pressekonferenz, die nicht öffentlich war und wo dann einige Journalisten teilgenommen haben und gesagt haben, was dort gesagt wurde, was offensichtlich nicht abgesprochen war, weil normalerweise ist es ja so, wenn Arianespace was rausgibt, dann sagen die den Leuten, die mit der Presse reden, was kommuniziert wird und was nicht. Mhm. Und das hat hier offensichtlich nicht geklappt, weil Zeit zu kurz und irgendwie chaotisch und vielleicht waren die richtigen Menschen einfach bloß nicht an der richtigen Stelle, weil Covid-19 und so weiter. Wer weiß. Und dann sagten sie, Ja, da wurden zwei Kabel falsch eingesteckt, die wurden vertauscht und als die Düse sich in Richtung, in der X-Richtung bewegen sollte, bewegte sie sich in Y-Richtung und als sie sich in Y-Richtung hätte bewegen sollen, halt in X-Richtung. Folglich verlor sie sofort die Kontrolle und das war's. Das muss man erstmal hinkriegen.
Wo man jetzt natürlich sagen kann, aha, da hat irgendwie ein Mitarbeiter in der Firma, wo die Vega-Rakete zusammengebaut wurde, den falschen Stecker ins falsche Loch gesteckt. Und dann wurde ja ganz schnell gesagt oder gefragt, ja, aber warum geht das denn? Warum kann man den falschen Stecker ins falsche Loch stecken bei einer so, sag ich mal, essentiellen Funktion der Rakete?
Ja, ich kapiere es halt nicht. Also ich habe hier einen PC und ich baue in letzter Zeit wirklich bloß noch alle paar Jahre mal wieder einen PC zusammen und kratze mich dann jedes Mal an den Kopf, verdammt nochmal, welches Kabel muss jetzt nochmal wohin und wie war das alles? Und dann ändern sich ja auch dauernd die Standards und dann ist immer wieder was Neues. Und ich habe damit überhaupt keine Probleme mehr, irgendwie Kabel richtig reinzustecken, was früher durchaus mal ein Problem war, weil die sind alle anders. Entweder es passt oder es passt nicht. Fertig. Und das kann man mit einer Rakete ganz genauso machen. Ja. Und warum zur Hölle nicht? Und vor allen Dingen, was Arianespace gemacht hat, was mir echt sauer aufgestoßen ist, ist, dass sie gesagt haben, es ist ein menschlicher Fehler. Und es hat überhaupt nichts mit dem Design der Rakete zu tun. Tut mir leid, aber dort arbeiten Menschen. Und egal, wie toll die Menschen sind, auch die allerbesten Menschen machen Fehler. Wenn die Zeit knapp ist, wenn irgendwie schlecht geschlafen, Tag davor zu viel getrunken oder was auch immer, Fehler passieren. Auch wenn man komplett nüchtern und Herr seiner Sinne ist und alles, wir haben alle schon Fehler gemacht, auch aus irgendeinem Grund. Und sowas passiert. Und wenn es Fehler gibt, die dazu führen können, dass mal ebenso 370 Millionen US-Dollar äquivalent, ich glaube 320 Millionen Euro äquivalent, sich in Rauch auflösen, dann sollte man so primitive Dinge schon mal tun können, wie unterschiedlichen Kabeln für unterschiedliche Steuereinheiten unterschiedliche Form zu geben, sodass da einfach kein Fehler passieren kann. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Man gibt den Menschen die Schuld. Man denkt ja auch immer, ja, wir haben ja hier die allerbesten Menschen. Wir sind ja sowieso die allerbesten.
Besten der Besten der Besten, Sir.
Ja, genau. Das hat doch schon für einiges an Sprachlosigkeit gesorgt. Und dass dann kurz danach gefordert wird, dass man doch so schnell wie möglich ein Raumschiff bauen soll. das war irgendwie zu Unzeit, wie man so
ihr wollt
sagt.
Mit dieser Rakete Menschen starten, also wahrscheinlich nicht mit dieser Rakete an sich, aber mit diesem System Menschen starten, wo ein falsch eingestecktes Kabel euch die ganze Mission verhageln kann.
Ja, das ist halt so, das sind so totale Standards eigentlich, wo man meinen sollte, hey, das muss doch jede kompetente Raumfahrtfirma irgendwie können, dass man einfach bloß keine dummen Fehler machen kann. Offensichtlich ist das nicht der Fall. Offiziell heißt natürlich, es gab Probleme bei der Integration des Schubvektorsystems, ne? Mhm. Wie das halt so ist. Problem im Zusammenhang mit der Integration des Schubvektorsystems. Ja, stimmt, ja, ihr habt zwei Kabel vertauscht dabei. Man fragt sich da natürlich schon, was war die eigentliche Ursache von dem thermostrukturellen Versagen beim 15. Flug, ne? Also wie hört sich das an, wenn man den echten Bericht liest und nicht nur diesen unabhängigen veröffentlichten Untersuchungsbericht, in dem praktisch nichts drin stand? Also wo man irgendwie versucht hat, möglichst viel Text zu erzeugen, ohne zu sagen, was es jetzt war. Was man ja durchaus so einem Bericht auch anmerkt, wenn er wirklich nur gestreckt ist und aufgeblasen ist, um davon abzulenken, dass er nichts sagen soll. Man fragt sich auch verdammt nochmal, wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass 2018 die Ariane 5 in die falsche Richtung geflogen ist, weil jemand falsche Daten eingegeben hat.
Stimmt, ist auch passiert.
Na, das ist auch passiert. Das erinnert uns wieder an den Starliner. Da ist sowas ja mehrfach passiert. sicherlich auch, weil einfach niemand mal den kompletten Flug mit der Software durchgetestet hätte. Obwohl mehr als genug Zeit dafür ist. Ich meine, so eine Ariane 5, die fliegt halt bloß 4-5 Mal im Jahr. Da kann man auch mal eine Stunde Mission irgendwie einmal durchtesten. Das ist ja nicht das Thema. Hat offensichtlich niemand gemacht mit der Original-Hardware. Was soll man sagen? Also es ist ein Armutszeugnis für die europäische Raumfahrt, dass sowas passiert. Es ist wirklich jetzt wie 2013 der Proton-Absturz, wo der Sensor falsch rum eingebaut wurde.
Die dann 180-Grad-Kehre gemacht hat und
direkt beim Start, ja.
Ja, das gibt es ein sehr eindrucksvolles Video von. Ja, das ist, ich glaube, war bei WasTouch nicht auch mal, dass sie da einen Kreiselkompass falsch eingebaut hatten, der dann übergesprungen ist, weil der nicht auf die richtigen Längengrad oder Breitengrad eingestellt war?
Genau. Okay, das hat nun auch wieder was mit der europäischen Raumfahrt zu tun, weil da waren zwei Galileo-Satelliten an Bord und es ist auch aus Französisch-Guyana gestartet. Aber da bin ich so fair, dass ich da jetzt nicht den Europäern die Schuld gebe.
Ja, ja.
Dass es bei Galileo dann nochmal ganz andere Probleme zwischendurch gab. Wir erinnern uns, so kaputte Atomuhren und so, die allerdings dann auch aus der Schweiz kamen und auch nach China und nach Indien geliefert wurden. Sollte man mal ganz vorsichtig sein, aber es gab da ja auch so ein Problem mit irgendwie, dass es irgendwie ein Update gab, während man gleichzeitig noch was geändert hatte. Also es war irgendwie alle Redundanz offline, die man am Boden hatte, um mit den Satelliten zu kommunizieren, weshalb dann irgendwie so kaskadenartig ein Fehler sich da fortgepflanzt hat und man erstmal ein ernsthaftes Problem da hatte.
Gut, das geht jetzt schon ein bisschen weit weg von der Vega. Jetzt hattest du hier noch aufgeschrieben, dass die Falcon Eye 2 Mission verschoben wurde.
Nein, die ist gestartet.
Okay. Gut, das
die ist in der Nacht erfolgreich gestartet. Weil Falcon Eye 1 war, das war die Mission, die
auf der ersten,
letztes Jahr abgestürzt ist, genau. beim 15. Flug. Und dieses Mal hat es zwei Forschungssatelliten erwischt. Ja, also wie gesagt, die beiden Abstürze haben jeweils so an die 400 Millionen gekostet. Die sind genauso dramatisch wie damals der erste Absturz der Ariane 5 Rakete. Ne? Die Cluster-Satelliten haben auch 400 Millionen gekostet.
Ja, aber das war der erste Flug und nicht der 15. Flug.
Ja, genau. 1996. Also wirklich, also es ist absolut dramatisch. Falcon Eye 1 war der höchste jemals verzeichnete Versicherungsschaden in der Raumfahrt.
In der kompletten Raumfahrt?
Die jemals so von der Versicherung ausgezahlt wurde. 400 Millionen ist echt eine Hausnummer gewesen. So.
Ja, aber dafür gibt es ja die Versicherung. Ich erinnere mich, gab es nicht mal so ein Problem mit der Versicherung bei Amos 6? Weil verschiedene Versicherungen für verschiedene Stufen von Transport zum Startplatz und dann während des Fluges greifen und dann war man nicht sich ganz sicher, da es ja beim Betanken der Rakete explodiert ist, welche Versicherungspolice jetzt dafür gilt.
Genau. Das ist eigentlich ziemlich eindeutig gewesen. Die Rakete war noch am Boden. Es gab keinen Startversuch. Folglich war die Seefrachtversicherung dafür dran.
Da kommt man sich auch ein bisschen blöd vor, wenn man denkt, Moment mal, die Rakete war schon an Land und entladen und trotzdem muss ich hier noch mit meiner ich als Seefrachtversicherer muss doch dafür zahlen. Das ist, da käme ich mir auch ein bisschen verarscht vor.
Ja, naja, für sowas gibt es Rückversicherer.
Ja. Gut. Auch ziemlich dramatisch war der Einsturz vom Arecibo.
Moment, ganz kurz, ja? Ganz kurz noch, weil es mir gerade noch einfällt. Die Ariane 6 wurde auf 2022 verschoben inzwischen.
Ja.
Der erste Flug.
Wieder was das für die Kategorie hätte fliegen sollen.
Genau, ich wollte es bloß nochmal erwähnt haben, weil ich glaube, das hat man noch nicht gesagt gehabt und es ist halt jetzt auch neu gewesen.
Gut, dann sprechen wir in 2 Jahren nochmal drüber. Auch ziemlich dramatisch eingestürzt ist das Arecibo-Radioteleskop. Wir hatten ja in der letzten Sendung mehrfach darüber berichtet, wie erst ein Kabel gerissen ist und dann ein zweites Kabel. Dann hat sich die zuständige amerikanische Behörde dafür entschieden, dass eine Reparatur zu gefährlich wäre, weil akut.
Zu Recht.
Genau, wie sich jetzt herausstellt, zu Recht, weil akute Einsturzgefahr besteht. Und man hatte schon ein mehrseitiges Manual rausgegeben, wie man denn dieses riesige Radioteleskop sicher zurückbauen sollte. Es gab dann auch noch Versuche, irgendwie das zu quasi zu erhalten und es wenigstens aus musealen Zwecken zu konservieren. Frei nach Indiana Jones, this belongs in a museum. Dann this should be a museum. Jetzt hat der Zahn der Zeit das Heft selbst in die Hand genommen, um mal ein paar Metaphern zu mixen. Und es ist dann einfach sang- und klanglos in sich zusammengebrochen, also vor allem die Instrumentenplattform ist.
Also sanglos, ja, klanglos nicht.
Genau, sehr klangvoll ist die große Instrumentenplattform, wo im Grunde alles Wichtige drauf war, in die Radarschüssel reingestürzt und jetzt ist es halt komplett kaputt und jetzt kann man nur noch mit dem Kehrblech einmal alles zusammenfegen.
Ja, mehr oder weniger. Viel mehr kann man da jetzt wirklich nicht mehr machen, außer halt noch zu gucken, nicht, dass noch irgendwo was anderes ist, das so kurz vorm Einsturz ist. Das muss jetzt halt irgendwie alles beurteilt und abgesichert werden. Und viel mehr kann man nicht machen. Außer irgendwelche Petitionen, dass man nochmal neu aufbauen soll, bleibt nicht viel übrig. Und verdammt nochmal, macht das, woher soll ich sonst meine Klicks kriegen?
Klickt sich Arecibo so gut?
Oh ja. Also das war wirklich, du kannst über Arecibo, kannst du schreiben, was du willst, du kriegst sofort Klicks. Bei chinesischen Mondlandern sieht das völlig anders aus.
Ja, das ist natürlich sehr tragisch.
Das ist tragisch, ja.
Ja, wir hatten doch in einer der letzten Folgen über das Green Bank Teleskop geredet, was auch plötzlich zusammengebrochen ist, was nicht ganz so groß war, aber dann doch schon sehr groß.
Es war vor allen Dingen dadurch, dass es offen dastand und ist es durchaus beeindruckender gewesen, von dem auch was übrig blieb und das ging ja auch alles sehr, sehr schnell. Ja. Was man auch noch sagen sollte, es ist niemand verletzt worden.
Das ist ganz wichtig.
Es ist niemand verletzt worden. Allerdings ist, glaube ich, eine Bildungseinrichtung, die dort stand, irgendwie so für ich weiß nicht, so ein Schüler-Dings, glaube ich, ist wohl ein Gebäude schwer beschädigt worden bei dem Einsturz. Einfach weil, ja, du hast halt diese Stahlkabel, die brechen und dann halt zurückknallen und überall Schäden anrichten können. Das erinnert mich gerade an eine böse Katastrophe, die es mal gab, wo man Tauziehwettbewerbe gemacht hat und irgendwelche Rekorde brechen wollte. Und genau das passiert ist.
Ja.
Das war nicht gut.
Ja, liebe Kinder, haltet euch von gespannten Stahlkabeln fern und tragt immer einen Helm.
Ja, man sollte keine Rekorde machen beim Tauziehen, weil wenn das Tau kaputt geht, hat man echt ein Problem. Da will man nicht in
eine. Ja, also nur nicht mal ein Stahlkabel, das ist ja dann einfach was Gewobenes, aber es ist dann trotzdem wahrscheinlich mit genügender Kraft unterwegs.
Die Szenen sollen furchtbar gewesen sein, da will ich jetzt nicht drauf eingehen.
Ja. Auch was, sag ich mal, noch nicht abgestürzt ist, aber so wirtschaftlich oder planungstechnisch in sich zusammengebrochen ist und jetzt Support von außen braucht, ist Blue Origin. Wir hatten es ja heute schon in der Sendung besprochen. Die brauchen jetzt einen Beraterstab, worauf sie sich abstützen.
Ja, es ist ja nun tatsächlich so, dass Jeff Bezos von Raumfahrt sehr wenig Ahnung hat. Und
was soll ein Buchhändler aus Seattle auch von Raumfahrt verstehen?
Ja, ich weiß gar nicht,
böse sein will.
Was war er eigentlich von Hintergrund? Ich habe gar keine Ahnung.
Jeff Bezos, ich glaube, einfach reich.
Hintergrund reich. also ich kenne einen, der ich kenne einen, der reich war, und das ist George Steinbrenner IV.
Ja, wenn Leute IV heißen, sind sie automatisch reich.
Das ist ein, das ist der Besitzer von irgendeinem Autorennenverein, und deswegen sagt mir das so, also Autorennenverein, Autorennenteam. Also es gibt durchaus Geldaristokratie im Sinne von europäischer Aristokratie, so mit Dynastien und Fortsetzungen und Namen immer weiterzählen in den USA, was sehr befremdlich ist.
Ja, also Jeff Bezos hat einen Abschluss von Princeton in Electrical Engineering und Computer Science, also durchaus einen naturwissenschaftlichen Hintergrund, und hat dann in einem Fintech-Telecommunication-Startup gearbeitet. Und das war so sein, also der Beginn seiner Karriere, bevor er dann mit Amazon losgelegt hat.
Okay, ja, aber ja, Raumfahrt, ich weiß nicht, ich hatte immer das Gefühl, auch als er Blue Moon vorgestellt hat letztes Jahr, also offiziell vorgestellt hat, dass er mit Raumfahrt eigentlich nur irgendwie in seiner Jugend mal ein paar Science-Fiction-Romane gelesen hat, von denen er sehr begeistert war offensichtlich, aber von denen er auch die Details nicht so richtig wissen wollte, und jetzt glaubt, dass er das mit seiner Firma irgendwie realisieren kann. Und ja, ich habe aus seinem Mund nichts gehört, das darauf hingedeutet hätte, dass er von Raumfahrt wirklich was versteht. Daher wahrscheinlich auch dieser Beraterstab. Der Beraterstab wurde so ausgesucht, dass er die Werte der Firma am besten vertritt und mehr Perspektiven und Einsichten in die Industrie reinbringt. Und wen besorgt man sich dann? Man besorgt sich einen vom Jet Propulsion Laboratory.
Mhm. Ich habe gehört, die kennen sich mit Raumfahrt aus.
Ja, wahrscheinlich. Also das ist auch legitim, sag ich mal. Dann einen, warte, ich muss hier rauspicken, das ist etwas schwierig. Und ein Senior Vice President Space and Mission Solutions, KBR, ich habe keine Ahnung, was KBR ist.
So eine amerikanische Radiostation.
Ja, irgendwie schon, ne? And former director NASA Marshall Space Flight Center. Okay, das klingt irgendwie nach Kompetenz, ne? Aber wie gesagt, ich musste raussuchen. Es sind insgesamt 7 Leute und die anderen sind dann sowas wie Deputy Undersecretary for Defense for Intelligence and Security.
Ja, KBR ist auch so ein Militärkontraktor, also hier größter privater Militärdienstleister für die US-Verteidigungsstreitkräfte.
Okay, gut, dann ist es wirklich bloß einer, der wirklich Jet Propulsion Laboratory definitiv halbwegs zivil. Und der Rest ist dann halt so Defense for Intelligence and Security, US Air Force, National Reconnaissance Office, Primex Technologies Aerospace Division, irgendwie sowas halt, ne? Also komplett Militär eigentlich durch. Und das ist das, was sie noch machen wollen. Und dann kannst du eigentlich an der Stelle schon absehen, mit New Space und irgendwie billig haben die überhaupt nichts mehr am Hut.
Die wollen diese schön, schön lukrativen Militärkontrakte absahnen, würde ich mal versuchen.
Ja, genau. Und halt irgendwelche Mondkontrakte und so. Ne? Also alles so, was so von der Regierung anfällt, und brauchten da irgendwie politische Verbindungen, schätze ich mal. Es ist traurig. Ich hatte ja damals schon irgendwie die Hoffnung gehabt, dass das Blue Origin halt auch so ein bisschen neu, ein bisschen frischen Wind reinbringt. Aber spätestens seit die dieses National Team mit Northrop Grumman, Lockheed Martin und so zusammen gemacht haben, war eigentlich sehr klar, war, glaube ich, endgültig klar, woher der Wind dort weht. Und das ist kein sehr frischer Wind. Wobei ich ja noch bei dem Vertrag mit der ULA irgendwie mir gedacht habe, ist eine gute Gelegenheit, mal das Triebwerk zu testen und noch ein bisschen mehr Geld reinzubringen. Warum nicht, ne? Hm. Also
Aber ja, das ist tatsächlich auch gar nicht so weit weg von dem, was Amazon jetzt macht. Also Amazon bietet ja jetzt mittlerweile auch so US Military Cloud auf AWS an. Auch Amazon als jetzt ein Teil, eine andere Firma, die auch Jeff Bezos gehört, versucht da ein bisschen Geld abzuschöpfen. Ich vermute mal, Jeff Bezos hat eines Tages den Haushaltsbericht der USA aufgeschlagen und hat sich angeschaut, wo steckt das meiste Geld drin. Hat gesehen, aha, Militär, okay. Wo kriege ich jetzt meine nächste Million her? Ja gut, Militärkontrakte, alles klar. Dann hat er überall angerufen, so hier, okay, Blue Origin, Amazon, bitte alle überall mal das Wort Military vorsetzen und dann morgen hole ich dann den Geldlaster ab. Und ich vermute mal, dass es einfach wie Jeff Bezos denkt, der meint sich einfach, wo kriege ich das meiste Geld her? Aha, oder wo habe ich denn noch nicht genug Geld, Druckmaschinen stehen? Aha, beim Militär. Gut, dann machen wir jetzt einfach mal alles, was wir jetzt schon tun, aber mit Military vorne dran.
Ja, ein wenig. Ich habe keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall, es ist schon ein ziemlicher Absturz und es ist wirklich ein Absturz zum Old Space Unternehmen. Also wirklich ganz klassischer Machart. Da kann man jetzt, glaube ich, nicht mehr viel.
Man muss auch sagen, Blue Origin ist eines der ältesten New Space Unternehmen. Die gibt es ja schon seit 19 Jahren. Gibt es länger als SpaceX.
Ja, zwei Jahre länger.
Ja. Also von dem her ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass sie jetzt zum Old Space sich umorientieren.
Ja, ist halt, wie gesagt, es ist traurig gewesen und es ist schade, weil dadurch fehlt halt wieder Konkurrenz und weil ich halt auch nicht glaube, dass SpaceX jetzt so das beste Unternehmen von allen ist und dass die Ideen von Elon Musk jetzt die Raumfahrt für alle Zeit und für die nächsten 100 Jahre tragen können.
Du hattest ja schon mal gesagt, dass Elon Musk einfach nur erkannt hat, wo man am einfachsten Innovationen aktuell in der Raumfahrt machen kann und es einfach dann gemacht hat.
Ja, genau. Ein bisschen mehr Konkurrenz und ein paar andere Ansätze wären sicherlich ganz gut gewesen.
Kam
nicht von dort.
Help me, Rocket Labs, you're my only hope.
Naja, aus China kommt noch ein bisschen was. Das ist zwar alles nur so halbstaatlich und nicht privat, aber diese halbstaatlichen, halbmilitärischen Leute, die in diesen Unternehmen beschäftigt sind, haben durchaus gute Ideen. Egal, ob da nur Militär dabei ist oder nicht, weil man darf nicht vergessen, in China geht es halt nicht anders, ne? Also entweder da ist der Staat und das Militär dabei oder es existiert halt nicht und dann versuchen halt die Leute irgendwie ihre Nische zu finden, ne? Und dann so nach dem Motto, ja, not my department, sagen sie halt, okay, gut, wir bauen hier Raketen, die sind für den Weltraum da und fertig. Ne?
Mhm.
Die Einstellung ist uns ja durchaus bekannt.
Ja. Ich war gerade ein bisschen abgelenkt, weil in dieser Minute Mark Kelly als Senator eingeschworen wird. Und,
oh, okay.
Eine andere Senatorin, die Bibel hält, auf die er schwört, nämlich die Senatorin Kristen Sinema, die lila Haare hat und in einem Zebra gemusterten Mantel diese Zeremonie durchführt. Und ich weiß es nicht, ob das einfach ihr Modesinn ist oder ob sie einfach Mike Pence, der quasi als Präsident des Senats diese Zeremonie vornimmt, ihn einfach ein bisschen anpissen wollte. Auf jeden Fall ist das ein sehr interessantes Bild, was hier gerade auf Twitter durchgeht.
Okay, ich habe Twitter tatsächlich ausgemacht.
Ja, das ist vielleicht auch besser. Ich mache jetzt Twitter auch mal wieder zu.
Ja, es ist
auch aber okay. Es hatte was mit Raumfahrt zu tun.
Genau. Warum kam ich jetzt auf SpaceX zu sprechen? Weil SpaceX den 100. Start der Falcon 9 hinter sich hat.
Genau.
Und es war gleichzeitig der 7. Start dieser ersten Raketenstufe. Es ist ganz ordentlich, was die Jungs geliefert haben. Und Mädels, nicht zu vergessen.
Ja. Also ich würde mal sagen, Falcon 9, 100 Starts in 100 Folgen, nein. Aber wann war der erste Flug der Falcon 9?
2010.
Also haben schon ein bisschen eher angefangen als wir, aber wir waren schneller.
Ja, und wir sind, glaube ich, selten abgestürzt. Wir haben weniger Schäden verursacht.
Ja, die Abstürze habe ich dann immer rausgeschnitten.
Die Abstürze haben wir rausgeschnitten, genau. Dafür waren sie aber auch nicht versichert. Ne?
Unsere, nein, wir sind nicht versichert. Auch nicht mit Seefracht versichert.
Nee, apropos Seefracht. Ne? Per Seefracht kam die Raketenstufe dann wieder zurück.
Genau. Und was ist eigentlich das Ziel? Also planen die jetzt einfach so lange, diese Raketenstufen wieder neu zu starten, bis sie auseinanderfallen? Oder gibt es so ein Lebensalter, was sie erreichen und dann werden sie verschrottet?
Der Plan, der ursprünglich ausgegeben wurde, war 10 Flüge mit Inspektionen und wieder neu, also mit relativ kleinen Reparaturen und nach dem 10. Flug eine Generalüberholung. Und dann ist die Rakete wieder gut für 10 Flüge. Und die meinten, naja, so 100 Flüge könnten die durchaus aushalten.
Mhm.
Ob das nun wirklich so ist, das werden wir dann sehen. Ist noch eine Weile hin.
Ja, aber 7 Flüge ist auch schon mal sehr gut dafür, dass die meisten Raketen nur einen Flug schaffen.
Ja, in der Tat. Ne? Sagen wir, die Elektron... darüber haben wir uns gar nicht unterhalten beim letzten Mal. Nee, das war in den letzten 2 Wochen.
Steht ja auch hier auf dem Ablaufplan.
Stimmt, genau. Steht da, dann ist es ja offiziell so. Wenn es bei uns nicht vorkommt, dann ist es nicht passiert.
Genau, so will es das Gesetz.
So will es das Gesetz. Ja, die Electron ist erfolgreich zurückgekehrt, genauso wie die Falcon 9. Allerdings zum ersten Mal und das Ende war etwas feuchter.
Feuchtfröhlich.
Etwas feuchtfröhlich, ja. Fröhlich auf jeden Fall. Also gefreut haben die sich alle wie Bolle, weil die Electron ist in einem sehr guten Zustand zurückgekommen. Einige Teile sollen sogar noch wiederverwendet werden können. Also werden halt ausgebaut, überprüft und neu qualifiziert, aber werden dann wiederverwendet. Allerdings wird man jetzt nicht schon beim nächsten Mal sagen, okay, wir fangen die Raketenstufe mit dem Helikopter am Fallschirm auf, sondern auch der nächste Flug mit Fallschirm soll dann wieder im Meer enden und nochmal geborgen werden, einfach um sicher zu sein, dass das wiederholbar ist und nicht, dass irgendwelche Variablen gibt, die man noch nicht kennt. Und dann probiert man es. Ich weiß aber nicht, ob beim nächsten Flug ein Fallschirm dabei ist oder nicht. Man wird es sehen können anhand der Rakete, denn die Rakete hat einen roten Ring rum an zwischen erster und zweiter Stufe, wenn der Fallschirm mit an Bord ist.
Und in dem Ring ist dann der Fallschirm drin? Oder ist es einfach nur ein Kennzeichen?
Das ist einfach nur ein Kennzeichen, einfach bloß, damit es anders aussieht.
Als damit sonst niemand außersehen den falschen Booster drunter steckt.
Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung. Nö, es ist halt auch so ein bisschen Werbung. Ne? Mhm. Verliert dadurch, glaube ich, 10 bis 20 Kilo Nutzlast, die Rakete. Aber wenn du dafür das Ding zurückbekommst und nicht neu bauen musst, lohnt sich das wohl.
Mhm. Und hier sprechen wir von, also Landung im Sinne von eher so auffangen, also mit dem Helikopter aus der Luft fangen.
Genau. Dadurch, dass sie halt im Meer landet, erstens im Salzwasser und zweitens bei Wellengang, es sollen ziemlich hohe Wellen gewesen sein, die da zwischendurch waren, wird es halt auch recht leicht beschädigt. Mhm. Also zusätzlich zu dem, was beim Wiedereintritt sowieso passiert. Meinten natürlich trotzdem, der Hitzeschutz, den wir eingebaut haben, ist schon recht crispy geworden, also ziemlich durch gewesen, aber man hat auch mit Absicht den Hitzeschutz nicht verändert im Vergleich zu einer normalen Elektron. Wenn man gesagt hat, die Signale liefert, die Fallschirme werden rauskommen, also es ist jetzt nicht dadurch irgendwie was Entscheidendes kaputt gegangen. Wir gucken uns erstmal an, wie es genau aussieht und schützen dann nur das, was tatsächlich notwendig ist.
Mhm.
Also, weil man kann natürlich sofort sagen, naja, gut, wir brauchen sowieso einen Hitzeschutz, bauen wir mal einen dran und dann sagt man, ja, hat doch funktioniert. Man will das ja schon irgendwo optimieren, dass man nicht zu viel gleich dass man nicht mit Kanonen auf Spatzen schießt, weil die Kanonen sind im Zweifelsfall ziemlich schwer.
Genau, also dass man da wirklich minimale Gewichtsverluste bei der Nutzlast hat.
Genau. Ja, und nach dem Motto wird wohl auch SpaceX jetzt demnächst mit dem Starship vorgehen, von dem ja eins so halbwegs startbereit dasteht. Und jetzt darf man gespannt sein, was da passiert. Die Zeit der geplatzten Tanks scheint ja vorbei zu sein. Die Zeit der Triebwerke, die Betonstücke gegen sich selbst knallen lassen, ist hoffentlich auch bald vorbei. Und dann muss man gucken, wann die Zeit anfängt, wo das Starship einfach platt auf dem Boden liegt, weil es die Landung nicht geschafft hat.
Ja.
Spannende Zeiten.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was jetzt mit dem Starship passiert. Da gibt es ja wirklich Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als in Boca Chica mit dem Teleobjektiv irgendwelche silbernen Tanks abzufilmen. Also da hat sich ja so eine eigene Bubble allein um dieses ganze Starship-Projekt herumgebildet an Twitter-Accounts, die das minutenweise dokumentieren.
In der Tat. Und man weiß nie so richtig, wie kriegt man eigentlich Bilder von denen, und wahrscheinlich wäre es dann sowieso zu teuer, wenn man fragt.
Ja, ich glaube, das ist auch so eine Frage von Community. Da muss man wahrscheinlich Leute kennen, die dann sagen, ja, hier der Joe, der legt sich dort auf die Lauer und ruf mal diese Nummer an, und dann bekommst du per Fax ein Bild zugeschickt.
Ja, oder wie auch immer. Ist halt schwierig. Golem ist halt keine große Seite, die sich sowas, die sich da große Extravaganzen leisten könnte finanziell.
Die IT-Seite, die Seite für IT-Profis, habe ich gelesen.
Ja, aber nicht für Raumfahrtprofis. So viel Geld haben die nicht.
Kein Jeff Bezos, der da Geld reinpumpt.
Nein, leider nicht. Kommen wir zu den Chinesen, oder? Oder ist noch was gelandet?
Nein, also auch erfolgreich gelandet ist Chang'e 5, also Jade Hase 5.
Nein. Der Jadehase ist Yutu.
Ah, okay. Was heißt dann Chang'e?
Das ist die Mondgöttin.
Die Mondgöttin Nummer 5 ist auf. Ist es Vorderseite, Rückseite, so in der Mitte?
Vorderseite
gelandet?
Vorderseite auf Mons Rückmeer? Rückmeer? Irgend sowas. Es war ein deutscher Name.
Mons Rückmeer.
Rümker, so heißt er. Rümker, R-U-M-K-E-R.
Mhm.
Nach Karl Rümker. Wann war
der Karl?
1788 in Stuttgart geboren und 1862 in Lissabon gestorben. Ein deutscher Astronom. Und der hat wohl diesen Berg gefunden, und dieser Berg ist ein ganz besonderer Berg auf dem Mond, weil er ein Vulkan ist, der, ich glaube, vor einer Milliarde Jahren oder so noch aktiv war. Und das ist halt recht selten auf dem Mond, und man verspricht sich jetzt, dort Proben sammeln zu können und nicht nur auf dem Mond untersuchen zu können, sondern auf die Erde zurückzubringen und dort zu untersuchen. Und ja, ist im Oceanus Porcellarum, hat nichts mit Porzellan zu tun, hat auch nichts mit Schweinen zu tun, sondern ist der Ozean der Stürme.
Ja.
Ich sagte mir gar nichts. Also Porcellarum, ich hatte echt so überlegt, Porzellan?
Es wäre natürlich lustig, wäre natürlich der Wortwitz des Jahrhunderts, weil Porzellan in Englischen the China und dann Chinesisch.
Genau.
Man kann sich schon, also wenn die chinesische Regierung Humor hätte, was ich vermute mal nicht haben, so als Institution, wäre das schon sehr lustig gewesen.
Aber du, im Süden grenzt er an das Mare Humorum.
Aber das heißt auch nicht Humor, das ist doch hier so die Vier-Säfte-Lehre, oder? Humoralpathologie?
Mehr der Feuchtigkeit.
Mehr der Feuchtigkeit, genau. Also sind gelandet, und das Besondere ist ja, es ist ja eine Sample-Return-Mission, die ja jetzt schon länger nicht mehr durchgeführt wurde auf dem Mond.
Genau.
Letzte war, wenn man das so sagen will, Apollo 15?
Nee, Luna 24, glaube ich.
Wann war das?
Vor 44 Jahren. Muss man jetzt bloß noch zurückrechnen, und dann ist das 46 gewesen. Ich glaube, es war Luna 24. Ich muss gucken, wann die. Die
76
erste,
meinst die, du? Nicht 46.
76, ja. Die erste Rückkehr von Proben war Luna 16 gewesen und das war 1970. Also wirklich ein halbes Jahrhundert her, dass zum ersten Mal automatisch Proben zurückkamen. Und diesmal auch wieder, aber man macht das etwas komplizierter und dafür etwas mehr. Damals waren es immer so 100 Gramm pro Probe, es sind insgesamt 300 Gramm Mondgestein gewesen, was man denn ja auch ausgetauscht hat. Darüber hat man ja in der letzten Folge gesprochen. Mhm. Und diesmal wird es ja etwas komplizierter. Man nimmt die Probe und lässt sie aufsteigen mit einem Mondorbiter. Und ein Mondorbiter ist ja schon im Mondorbit. Und dann kommen die zusammen. Dann wird im Orbit die Probe übergeben von dem einen Orbiter zum anderen. Und dann fliegt der größere Orbiter zurück zur Erde. Und der kleine Orbiter wird noch ein bisschen Reserve-Treibstoff da haben und im Mondorbit bleiben.
Das ist ja fast schon so eine Mini-Apollo-Mission.
Exakt.
Also auch mit so Proben übergeben. Ich meine, da sind auch Menschen mit übergeben worden. Aber ansonsten, vielleicht haben sie doch Humor.
Ja, naja, vielleicht wollen sie auch einfach bloß sich auf genau das vorbereiten. Die Chinesen haben durchaus vor, Menschen auf dem Mond zu landen. Also so ist nicht.
Na gut, das haben die Amerikaner auch vor, aber den Chinesen traue ich es mittlerweile auch zu.
Ja, also die Lange Marsch 9 Rakete ist in Entwicklung. Wie genau die dann aussehen wird, das wird man sehen. Aber sie ist auf jeden Fall in Entwicklung gerade.
Da wird der Name auch erstmal so richtig relevant.
Ja, und es gab auch eine Mission Chang'e T1, glaube ich. Chang'e 5 T1, glaube ich. Genau. Die flog 2014, was einfach eine kleine Rückkehrkapsel mit war, die halt genau das schon mal ausprobiert hat.
Mhm. Kannst du was also, über den Einsammelmechanismus sagen von Chang'e 5? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ist das eine Schaufel? Ist das ein Staubsauger? Ist das ein...
Es ist ein Bohrer und eine Schaufel.
Okay, also erst also gebohrt hat, und dann wird geschaufelt.
Genau, man hat schon gebohrt. Also, ich meine, die haben nur 48 Stunden Zeit, ne? Also die haben sich durchaus gesputet, dass das recht schnell alles gemacht wurde. Und wollen dann recht bald abheben damit. Morgen. Ja, also gestern ist gelandet. Heute machen sie es und morgen wollen sie starten wieder.
Ja, ich glaube, mein Zeitgefühl war da echt von Osiris Rex so nach dem Motto, ja, und im März fliegen wir dann zurück, echt durcheinander gebracht, weil ich dachte, okay, die sind jetzt gelandet und morgen fliegen sie schon wieder zurück. Das geht aber schnell.
Ja, es ist ja auch viel näher dran. Ne? Ich meine, es ist nur eine Entfernung von etwas mehr als einer Lichtsekunde. Ne? Also das ist schon was anderes.
Und wann ist der vorausgeplante Landetermin auf der Erde?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich müsste nachgucken. Es ist auch immer schwierig, an die Daten ranzukommen und ich weiß gerade nicht, wo die stehen.
Ah, steht auch, Wikipedia weiß es auch nicht, also es ist wahrscheinlich nicht bekannt. Hier sind nur die Daten angegeben, die schon stattgefunden haben.
Ja.
Der Rückstart von der Mondoberfläche, Kopplung mit dem Orbiter verlässt Mondorbit, Landung der Rückkehrkapsel auf der Erde. Alles ohne Daten bisher.
Das wird dann in der inneren Mongolei stattfinden.
Mhm. Ja, da ist ja wahrscheinlich wenig genug los, dass man da einfach mal, obwohl die Chinesen sind da eh ein bisschen anders gepolt.
Ja, aber das ist, also innere Mongolei ist so Standardlandeplatz für chinesische Raumschiffe. Weil
genau.
Es halt groß, also so ähnlich wie die kasachische Steppe halt.
Ah, hier
ist ja auch Steppe.
Noch ein interessantes Faktum. Die englische Wikipedia weiß anscheinend mehr als die deutsche Wikipedia, weil hier steht, dass die Landung für den 15. Dezember geplant ist.
Ah, okay, gut. Ja,
oder
es geistert eine entsprechende Dokumentation.
Also im Text steht 15. Dezember, aber in diesem kleinen Factsheet steht 17. Dezember. Also irgendwann um den Dreh.
Ja, das Landefenster hatte eine gewisse Länge gehabt. Wahrscheinlich ist einfach die Aktivität auf der Oberfläche auch von Wärme und vielleicht von Strom einfach begrenzt, von der Stromversorgung her. Aber die meinen halt, sie haben nur 48 Stunden Zeit.
Ja gut, ich meine, wer rastet, der rostet. Auch auf dem Mond.
Ja.
Nee, auf dem Mond rostet
ja
nichts, oder?
Ist halt, nee, es ist auf jeden Fall spannende Sache, aber es interessiert irgendwie kein Schwein.
Das ist, also, dass sich das nicht gut klickt, das ist echt eine Frechheit. Da würde ich mal, also auch mal, also man muss ja auch so eine gepflegte Leserbeschimpfung hin und wieder machen.
Ja, genau. ja, ist halt so. Es ist halt tatsächlich so, dass es relativ wenig Leute anklicken, dass die Chinesen da mal eben neue Mondproben nehmen, nach 44 Jahren mal wieder.
Also nach 44 Jahren gibt es wieder neues Mondgestein auf der Erde. Gibt es da auch schon ein Austauschprogramm, so irgendwie?
Ich glaube schon. Daher kam das.
OSIRIS-REx gibt es ein Austauschprogramm.
Nee, nicht OSIRIS-REx, das war Hayabusa 2.
Ja, aber
OSIRIS-REx gibt es wahrscheinlich auch welche.
Ja, genau. Also die Amerikaner tauschen OSIRIS-REx-Proben gegen Hayabusa 2-Proben.
Ja, nee, weiß ich gerade gar nicht, aber gibt es mit Sicherheit. Es gibt ja durchaus Kooperationen zwischen der ESA und den Chinesen.
Ja, also da sind.
Von daher.
Da kann man, also da der europäischen Raumfahrt kann man vieles vorwerfen, aber dass sie die Zeichen der Zeit nicht erkennen und sich nicht mit den Chinesen verbinden, das kann man ihnen nicht vorwerfen, weil es gab ja schon gemeinsame Trainingsmissionen zwischen europäischen AstronautInnen und chinesischen AstronautInnen. Da sind sie doch, glaube ich, mal irgendwo in Sizilien auf so eine Höhle, in so eine Höhle eingestiegen.
Genau.
Und ich glaube, es gab dann quasi das Rückprogramm war dann so chinesisches Wasserungstraining, wo die dann in so einer Mondkapsel getestet haben, wie sie dann gewassert sind und wie sie da aussteigen, gemeinsam mit europäischen Astronauten. Und für diese Chang'e 5 Mission gab es jetzt auch schon Tracking Support aus der Kourou Station in Französisch-Guyana und auch von den Tracking Stations auf den Kanarischen Inseln. Also die ESA ist doch da schon sehr eng verquickt mit der chinesischen Raumfahrtbehörde.
Ja, und da werden sicherlich auch ein paar Gramm Mondgestein irgendwo mit rumkommen.
Ja, das finde ich, find ich gut für die europäische Wissenschaft. Richtig, ja, und wichtig,
und
würde Angela
Merkel
sagen.
Wie gesagt, es ist ein Gebiet, das zumindest geologisch etwas interessanter ist. Oder lunarlogisch oder wie auch immer das dann heißt.
Ja, wie heißt es dann lunargeologisch?
Oder
selenologisch.
Selenologisch.
Ja. Selenologen der Welt, vereinigt euch.
Genau das.
Ja, und es wurde doch, diese Landung wurde doch so live gestreamt, außer die Landung an sich. Also es gab irgendwie einen Livestream, der dann wieder eingestellt wurde.
Ja, und aber Probenahme, die wurde, glaube ich, sogar, ich weiß gar nicht, ob die live gestreamt wurde oder ob das bloß hinterher auf YouTube gestellt wurde, weil ich war zu dem Zeitpunkt im Bett.
Ist immer ein bisschen schwierig, was Livestreams mit der chinesischen Raumfahrt angeht. Da ist der Zensor dann doch häufiger am Drücker.
Ja, aber da gab's, das war einfach ein normales Programm mit Simultandolmetscher. Also das sah nicht nach Zensur aus, ist halt auch normale Operationen gewesen halt, ne? Was der Erfolg dieser Mission natürlich auch bedeutet, also vorausgesetzt, dass es erfolgreich ist, und die Proben zurückkommen, dann wird Chang'e 6 am Südpol landen.
Genau, das ist ja die Ersatzmission, die, falls Chang'e 5 versagt hätte, dann gleich hinterher geflogen wäre.
Genau, was ja eine sehr vernünftige Sache ist, weil wenn man irgendwie das einmal entwickelt alles hat, kann man die Sonde einmal bauen und gleich daneben nochmal die andere. Wenn man schon weiß, okay, hier ist es blöd, wenn ich erst dieses Kabel da reinstecke, weil dann muss ich hier und da erst noch was machen, dann mache ich es doch beim nächsten Mal gleich richtig. Ne? Da kann man das beim zweiten Mal alles viel schneller machen und die Entwicklungskosten fallen ja auch weg. Und ja, zwei Raumsonden zu bauen ist einfach immer billiger. Also ist die zweite Raumsonde zu bauen ist einfach immer ein riesengroßes Schnäppchen im Vergleich zu den Kosten von nur einer zu bauen.
Ja, habe ich gehört, haben die Amerikaner auch versucht, ist es irgendwie nur sehr teuer geworden.
Na, früher war es billiger immer gewesen.
Ja, Resilience, nee, wie heißt es? Repentance? Nein.
Nee, Resilience, das ist der Name von dem zweiten Dragon-Raumschiff.
Ja, aber wie hieß das zweite, der Curiosity und
nicht Curiosity, Perseverance.
Perseverance.
Percy. Ja.
Repentance wäre auch ein guter Name für ein Raumschiff. Die Reue.
Oh ja.
Ich finde, so sollten in Zukunft europäische Raketen heißen.
Uiuiui. Ui. Rocket McRockyface. Rocket McRocketface. nun ja. Ich glaube, damit sind wir genug gelandet für heute.
Genau, stehen wir jetzt, wir hatten Abstürze, wir hatten Landungen, jetzt kommen wieder die Auferstehungen. Ist ja die heilige Dreifaltigkeit der Raumfahrt. Und auferstanden ist OneWeb, nicht aus Ruinen, aber ja, also wer das Lied im Kopf hat, der Zukunft zugewandt ist OneWeb, die haben nämlich Kapitel L verlassen, nicht von ihrem Lieblingsbuch, sondern von der Insolvenz. Gibt ja in den USA verschiedene Kapitel, die man dort aufschlagen kann, wenn man kein Geld mehr hat. Und da hat sich ja einerseits die indische Bharti Group bereit erklärt, ein wenig Geld reinzustecken und dann noch ein kleines Startup von einer Insel westlich von Europa namens Großbritannien, die anscheinend zu viel Geld hatten.
Habe ich gehört, liegt die bei der Isle of Man?
Genau, da, genau. Also westlich der Isle of Man liegt eine Insel von unbeugsamen Nicht-Europäern, die jeweils 42,2% von OneWeb gekauft haben, was insgesamt, also dann 84,4% entspricht einem Betrag von etwa 1 Milliarde US-Dollar. Und Bharti Group, das ist so ein indisches Telekommunikationsunternehmen, die versprechen sich davon einen ganz großen Nutzen, ist tatsächlich auch, also Familienbetrieb, also der Chef von dem Laden heißt auch irgendwie Bharti, ich weiß jetzt nicht, in welcher Generation das betrieben wurde, das UK Government will halt auch die britische Raumfahrtindustrie dadurch stärken, und der Rest gehört natürlich Softbank, weil Softbank hat überall die Finger mit drin, also generell überall gehört irgendwas Softbank zu einem gewissen Prozentsatz.
Softbank wollte ja das Geld nicht mehr rausrücken, ne?
Genau, da
war doch irgendwas.
Genau, da, genau, dieses ganze Chapter 11 fing ja damit an, dass Softbank gesagt hat, nee, jetzt gibt's kein Geld mehr. Und dann hatten sie kein Geld mehr. Das ist übrigens auch der Grund, warum Wirecard, der ganze Wirecard-Schwindel aufgefallen ist. Da war nämlich auch Softbank dafür verantwortlich, dass mal da die Bücher geprüft wurden. Der Chef von Softbank, das ist, glaube ich, ein Koreaner, der hat auch mal ganz lustige PowerPoint-Präsentationen mit dem Corona-Valley, wo dann die Firmen, wo Softbank investiert haben, sind dann so Pegasi, die dann darüber fliegen über das Corona-Tal. Also Softbank ist eine ganz spannende Firma, eigentlich ein eigener Podcast, aber denen gehört das auch noch, und dann hier noch Hughes Network Systems ist auch so noch so eine Firma, die da ein paar Prozente drin haben, und jetzt ist OneWeb offiziell nicht mehr pleite und somit ist auch der nächste Start geplant von einem Kosmodrom, von dem wir dieses Jahr noch nichts gehört haben, nämlich Vostochny. Ist ja das neueste russische Kosmodrom, wo bisher nur 5 Starts stattgefunden haben in den letzten Jahren.
Einer meiner ersten Artikel, die ich geschrieben habe, waren die Raketen vom Schwarzen Drachenfluss.
Ja, genau. Und Vostochny ist noch nicht im Sumpf der Korruption versunken, und demnach fliegen dort am 17. Dezember 36 Satelliten auf einer Soyuz-Rakete ins All, hoffentlich auch erfolgreich, wird auch der einzige Flug aus Vostochny dieses Jahr bleiben. Ich würde mal sagen, da haben sich zwei gefunden, die Russen und OneWeb.
Ja, wie gesagt, das ist jetzt, das war kein Ruhmesblatt sozusagen, also was meine Vorhersagekräfte bezüglich russischer Raumfahrt angeht, sind recht bescheiden. Ich habe damals einen halbwegs optimistischen Artikel geschrieben über halt, wie gesagt, die Raketen vom Schwarzen Drachenfluss, weil auf Chinesisch heißt der Grenzfluss der Amur, der Heilongjiang, also schwarzer. Also schwarz, hey, und dann Lungen, Drache und dann halt Fluss. Mhm. Und entsprechend habe ich den Artikel genannt und mal über Vostochny geschrieben.
Wie gut hat der sich geklickt?
Der war ziemlich gut. glaube ich. Also war nicht furchtbar schlecht zumindest. Damals ging es auch noch um Angara-Raketen und so, die ja eigentlich dort von dort hätten starten sollen, was seitdem ja auch noch nicht wieder passiert ist. Also, naja. wie gesagt, meine Vorhersagekräfte sind dort sehr beschränkt.
Ja, ja. Ja, auf jeden Fall, Soyuz-Raketen können von dort starten und OneWeb werden ja nach und nach wahrscheinlich dann eine größere Bedrohung für die Astronomie, als es Starlink werden wird, weil die haben einen anderen Orbit, glaube ich, oder?
Ja, vor einem höheren Orbit, die sind bei 1200 Kilometern Höhe, glaube ich, 1200 oder 1100, jedenfalls in der Größenordnung. Und das heißt einfach, dass die länger oben stehen und von der Sonne angeschieden werden, bevor sie in den Erdschatten reinkommen. Und außerdem fliegen sie langsamer und also es gibt so eine interessante Beziehung einfach, dass Satelliten für große Teleskope immer unscharf sind, weil Teleskop wird ja aufs Unendliche fokussiert und Satelliten sind nicht ganz im Unendlichen, deswegen sind sie nicht ganz scharf. Aber umso weiter sie sich sozusagen dem Unendlichen annähern, umso schärfer wird das Bild, das sie bieten und entsprechend umso heller erscheinen sie dann auch im Teleskop, weshalb sich einfach die Helligkeit von einem Satellit dann stärker konzentriert auf dem Chip. Und das heißt einfach, und da kommt dann noch dazu, dass die Satelliten, wenn sie weiter weg sind, sich auch scheinbar langsamer bewegen, zumindest langsamer über den CCD-Chip von dem Teleskop und damit erst recht noch ein Stück heller aussehen, wenn belichtet wird. Und deswegen sind halt Satelliten, die weiter weg sind, letzten Endes heller auf dem Chip als solche, die näher dran sind. Und wenn sie außerdem noch länger zu sehen sind und höher am Horizont stehen, stellen sie halt einfach ein sehr viel größeres Problem dar, als es die Starlink-Satelliten sind, die viel tiefer sind und viel eher verschwinden.
Ja. Also vielleicht ist aus der Perspektive dieser Neustart von OneWeb gar nicht so gut. Und es wäre vielleicht besser gewesen, wenn sie einfach pleite gegangen wären, komplett.
Ja, zurzeit sind ja nur, ich glaube, 648 Satelliten geplant. Ich weiß nicht, wie viel davon noch dazukommen. Ich glaube, so viel Geld haben die gerade nicht, um die ganz großen wahnsinnigen Pläne durchzuziehen. Ja, derweil, Starlink, geht's gut. Beta-Betrieb läuft ja, haben wir letztes Mal drüber gesprochen.
Genau. Kommen wir noch zu einer Verschiebung, und zwar von Orion. Achtung, nicht verwechseln. Das ist das andere Raumschiff in den USA, was ständig verschoben wird. Es ist nicht der Starliner, sondern Orion ist das, was von den USA selbst gebaut wird, mit der hier Unterstufe von Europa geliefert.
Mit dem Service-Modul, ja.
Da gibt es jetzt Probleme mit der Stromversorgung. Liegt das wirklich am Service-Modul oder eher in dem amerikanischen Teil?
Es ist schlimmer, es ist dazwischen. es gehört zum Orion selber. Der einzige Weg, an dieses blöde Ding ranzukommen, ist eigentlich wirklich, indem man die Dinger wieder trennt und aufmacht und austauscht und neu testet, wieder zusammen macht, wieder neu testet. Und der ganze Spittel dauert ein Jahr, wenn man das macht. Ich frage mich irgendwie verdammt nochmal, Leute, was habt ihr gemacht, als ihr dieses Ding gebaut habt, dass es ein Jahr dauert, das Raumschiff, also die Kapsel vom Service-Modul zu trennen, ein Teil auszutauschen, sie wieder zusammenzufügen und neu zu testen? Wieso dauert das ein Jahr? Hallo? Was kaputt gegangen ist, ist eine irgendwie so eine Kiste halt, die für Daten- und Stromversorgung da ist. Und im Prinzip würde das Raumschiff immer noch funktionieren. Stromversorgung ist nach wie vor da. Das Problem ist nur, das wäre die Redundanz für den Fall, dass die andere ausfällt. Und auch wenn der erste vorgesehene Flug, Artemis 1, ohne Menschen stattfinden wird, einfach nur einmal um Mond ringsrum fliegen soll, werden die wahrscheinlich nicht unbedingt das Risiko eingehen wollen, ohne Redundanz in der Stromversorgung da langfliegen zu wollen. Erst recht, wenn man bedenkt, dass die Rakete allein schon 2 Milliarden kostet und das Raumschiff nochmal 1 Milliarde obendrauf und man vor den Entwicklungskosten mal doch besser die Augen verschließt und zwar sehr, sehr fest.
Ja.
Die B-Variante ist, dass man irgendwelche Paneele entfernt, die nie dafür gedacht waren, entfernt zu werden und irgendwie in einer komplizierten, von hinten durch die Brust ins Auge Operation das Ding austauscht. Und weil man dann weniger Teile trennen muss, braucht man nicht ganz so viele Tests durchzuführen und ist möglicherweise schon nach 4 Monaten damit fertig, was immer noch Wahnwitz ist. Und ja, man diskutiert halt gerade. Aber in Anbetracht dessen, dass SLS sowieso erstmal noch auf dem Boden ist und noch nicht wirklich fliegt, ach naja.
Kann man sich auch noch Zeit lassen mit dem Raumschiff.
Es ist ein Trauerspiel.
Ja.
Ja, das andere ist natürlich dann die Vulkanrakete. Davon sieht man langsam Bilder, zumindest von der Oberstufe. Wie es mit der ersten Stufe aussieht, muss man sehen.
Da muss ich dazu sagen, das ist jetzt von ULA, die Nachfolger.
Ja,
Nachfolger der Delta 5, Delta V?
Delta 4.
Delta 4.
Delta 4 und Atlas 5.
Mhm.
Also, die wollen ja beide abschaffen.
Okay.
Die Delta 4 haben sie schon mehr oder weniger abgeschafft, bis auf die Heavy-Variante, die noch irgendwie 2-3 Mal fliegen wird. Und Atlas 5 soll dann eingemottet werden und durch die Vulkan ersetzt werden. Aber dazu müssen erstmal die BE-4-Triebwerke zuverlässig funktionieren.
Die von Blue Origin kommen,
von
oder?
Von Blue Origin kommen, genau. Ja. Und sie meinen, sie hätten es jetzt im Griff. Mal schauen.
Gut, dann sind wir mit unseren Themen durch. Oder hast du noch ein überraschendes Zusatzthema, was ich nicht kenne?
Nein, ich habe, glaube ich, kein überraschendes Zusatzthema mehr. Ich glaube, es sind noch 1-2 Dinge passiert, aber das können wir
in der nächsten
Sendung. Das können wir dann gelegentlich bei der nächsten Sendung besprechen.
Ja, dann würde ich sagen, auf die nächsten 100 Sendungen.
Zu Weihnachten gibt es ein Special, mindestens eins.
Verraten.
Na gut.
Kommt ja noch eine Folge vor Weihnachten, oder?
Hast ja recht, ja. Mindestens eine noch.
Also jetzt ist raus, es kommt noch ein kleines Special zwischen Weihnachten und Neujahr, aber davor machen wir noch die 101 voll und dann ist auch dieses Jahr schon wieder vorbei.
Ja, was heißt ja schon wieder? Also es waren gefühlte Jahrzehnte.
Ja, für mich ist 100, für mich sind wir jetzt gerade
100 Jahre
durch.
Countdown Podcast passt schon.
Ja, es gab 4 Jahre und dann gab es auf einmal 96 Jahre.
Genau, mindestens. Naja, gut, haben wir dieses Jahr überstanden. Hoffen wir, dass nächstes Jahr alles besser wird. Ich glaube, so viel schlechter kannst du. Naja.
Sag's nicht.
Ich sag's nicht.
Corona 2, jetzt geht nächste Fahrt gedrückt wird's.
Den Drehbuchschreiber, dem möchte ich so gern den Hals umdrehen.
Ich bin der Meinung, dass das eingestürzte Arecibo dann auch als DVD-Cover dann für diese Staffel dienen sollte.
Oh ja. Na gut. Okay. Erde 2021 dann etwas später. Jetzt machen wir erstmal die Staffel von 2020 zu Ende.
Genau. Dann melden wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, sichert eure Halterungsseile, achtet immer auf die Vorschriften zum Gebrauch von Stahlseilen und dann bleibt sicher, gesund und interessiert. Ciao.
Und vertauscht die Kabel nicht. Ciao.